Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 20. Dezember 2024 mit
Frost,
der skurrilen Nachricht,
dem Bundesverfassungsgericht,
der Ukraine,
neuen Daten zum Tempolimit,
Syrien,
chinesischem Öl,
Iran,
dem Börsenticker,
drei guten Nachrichten,
Katrin Rönicke,
einem schäbigen Limerick und Holger Klein. Die skurrile Nachricht diese Woche, fand ich, war folgende Überschrift: Geplantes TV-Duell Habeck gegen Weidel.
Unglaublich.
Inzwischen hat es ein paar Wendungen genommen, seitdem ARD und ZDF verkündet haben, sie werden im Wahlkampf ein großes TV-Duell sozusagen ausrichten, nämlich der amtierende Kanzler Olaf Scholz gegen den, mal sehen, vielleicht nächsten Kanzler Friedrich Merz, also den Hauptherausforderer, und nur die beiden. Wenn wir zurückblicken, im vergangenen Wahlkampf gab es ein TV-Duell mit drei KandidatInnen, weil die Grünen auch relativ stark waren damals noch im Wahlkampf und dann ja erst im Laufe des Wahlkampfes so durch verschiedenste Kampagnen, wie war das, zwei Drittel aller Fake News betrafen Annalena Baerbock oder so. Naja, egal, man soll ja nicht grollend zurückblicken,
genau,
sondern wir blicken nach vorne. Also sie dachten sich wohl, ja, die Grünen sind nicht relevant, klar, also der amtierende Kanzler, der muss natürlich dabei sein, und eigentlich gibt es ja nur einen, der ihn so richtig herausfordert, also Friedrich Merz. Irgendwie sowas müssen die sich gedacht haben, und aber weil es ja zwei weitere KanzlerkandidatInnen gibt, nämlich noch Robert Habeck und Alice Weidel, haben sie sich auch gedacht, ach ja, dann können die ja beide in einem zweiten Duell auch noch miteinander streiten. Und auf die Idee muss man erstmal kommen, finde
das,
ich.
Ja, du sagst das jetzt wahrscheinlich wegen Alice Weidel. Ich finde das ja insgesamt schon einen journalistischen Offenbarungseid. Also angenommen, die Weidel wäre jetzt irgendwie von der Linkspartei und wäre mit knapp 20% in den Prognosen, wäre das halt genauso ein Irrsinn, zwei Duelle da draus zu machen. Mhm. Also das.
Weil vor allem, wenn man guckt, wie die SPD gerade dasteht. Ja gut, er ist der amtierende Kanzler und so. Aber wenn man so argumentiert, dass man sagt, naja, irgendwie müssen wir das sortieren und irgendwie manche haben mehr, manche weniger in den aktuellen Umfragen. Ja, dann, also es gibt sehr viele Angriffspunkte auf dieses Ding. Robert Habeck und sein Team haben dann wahrscheinlich die einzig richtige Konsequenz gezogen und gesagt, nö, ja, das mache ich nicht.
Ja.
Sorry, Leute.
Die Rechtsdreher interpretieren das in den Socials übrigens so, dass Habeck feige sei.
Ja, können sie ja gerne, ne? Weil also sie würden ihn ja sowieso nicht wählen. Und also da wäre ich jetzt auch als Team Habeck entspannt und würde sagen, ja, wer das so sehen will, wählt mich sowieso nicht. Aber was ich jetzt ganz interessant finde, also es gab ja nicht nur die Grünen, die sich darüber aufgeregt haben, sondern ich sag mal so, es wurde von vielen Seiten kritisch gesehen. Es wurde auch, und dem würde ich mich fast anschließen, kritisiert, dass damit die Medien auch Wahlkampf machen.
Ja.
Na, also sie rufen Treppchen aus. Sie sagen, der und der sind wichtiger als die und der. Mhm. Und sie mischen sich ein bisschen zu viel ein, dadurch, dass sie das so setzen. Es ist ja sowieso schon, finde ich, schlimm genug, dass wir diese TV-Duelle machen müssen. Also wenn es nach mir ginge, gäbe es die nicht.
Nein, das finde ich auch völlig sinnlos. So. Ich gucke das auch nicht. Ich halte das auch nicht aus.
Also. Ja, das außerdem. Aber wenn wir schon sagen, wir müssen das irgendwie so machen, weil das macht man halt so, dann muss man wirklich verdammt aufpassen, gerade als öffentlich-rechtliche Medien, dass man da nicht selber zum Wahlkampfmacher wird, also oder Teil des Wahlkampfes. Also, ja. Naja.
Das ist so ein öffentlich-rechtliches Problem, scheint mir das zu sein, dass man so verkrampft versucht, nicht Partei zu sein, dass man versehentlich zur Partei wird.
Ja.
Das ist, das, das,
das ist
ich
schon
finde,
absurd,
das
ja.
sieht man da besonders gut. Also es ist so, ich kann mich an Diskussionen erinnern, dass man ja vielleicht in der Pandemie in diesen ganzen Diskussionen und sowas viel öfter auch mal Sucharit Bhakti hätte einladen müssen. Das ist dieser Schwurbelarzt. Das ist so, ja.
Ja, oder wenn dann so mitgespielt wird bei sowas wie den RKI-Files. Also da gibt es Beispiel gerade eine zweiteilige Podcast-Reihe beim, ich glaube, Deutschlandfunk war es zu, die RKI-Files. Und erst der zweite Teil ist dann so, untersucht er mal, was ist denn da überhaupt dran? So, also ist das eigentlich etwas, was wir skandalisieren müssen oder nicht? Aber erstmal mitmachen. Und ich finde auch, also es ist zu wenig Selbstbewusstsein, was für mich daraus spricht, zu sagen so, wir machen den Quatsch nicht. Wir versuchen irgendwie.
Das wäre ja Selbstvertrauen. Also Selbstbewusstsein kommt da ja noch davor.
Davor,
also
das stimmt.
Die wissen ja nicht mal wirklich, wer sie sind. Zumindest im Ergebnis sieht es so aus. Natürlich wissen die das, aber ja, naja.
Und ich meine, na klar, also eine Wahlkampfberichterstattung müssen sie machen und sie müssen sich angucken, zum Beispiel kamen jetzt die ganzen Programme raus, was steht da drin, wie realistisch ist das, das tun sie ja auch, diesen Job kommen sie ja nach und eigentlich ist das der Hauptjob. Ich verstehe wir machen da so eine, es ist so ein bisschen wie Brot und Spiele fast schon Veranstaltung, verstehe ich wirklich nicht, aber es gab ganz frisch jetzt die Nachricht, dass wohl von diesem Zweier-Duell abgerückt werden soll. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wird es jetzt ein TV-Duell mit allen geben? Naja.
Also auch Wagenknecht oder was?
Ist die auch Kanzlerkandidatin?
Weiß ich nicht, im Zweifelsfall, was denn sonst? Die ist da ja alles. Also,
die ist da ja alles. Ja, also es soll wohl weitere Runden auf jeden Fall mit 4 Kanzlerkandidaten geben. Ich glaube, da wäre Wagenknecht nicht dabei.
Davor graut es mir jetzt dann auch schon wieder, weil sie werden dann wahrscheinlich ihre alten Formate versuchen, auf ein Viererduell irgendwie zu mappen und das wird natürlich auch nicht funktionieren.
Ja.
Irgendwer hatte, ich glaube es war auf Blue Sky oder ich weiß es nicht mehr, irgendwo in irgendeinem Social hatte irgendjemand vorgeschlagen, das fand ich eine sehr charmante Idee, wir machen das einfach, wir machen so ein Viererduell, 90 Minuten, jeder Kandidat bekommt 50 Punkte, live Faktencheck, für jede Lüge kriegt man 25 Punkte abgezogen.
Also darf
für
man
noch
zweimal
irgendwas gab es Punktabzug, genau, für noch, also es gab noch irgendwie Punktabzug, bei 0 Punkten hast du sofort das Studio zu verlassen. Sowas fände ich eigentlich. Einfach mal denen die Daumen schrauben an. Einfach sagen, so hier ist die Hodenpresse, Herr Merz. Und jetzt erzählen Sie mir nochmal was über Zahnarztbesuche von geflüchteten Syrern.
Ja.
Das fand ich eine ganz charmante Idee da. Und das ist auch, was mich am öffentlich-rechtlichen Rundfunk nervt und auch schon sehr, sehr lange nervt, ist dieses Unvermögen. Ich weiß gar nicht, ob es Unwillen ist. Ich vermute mal viel eher, dass das so ein Systemfehler ist. Dieses Unvermögen, mal radikal neue Formate sich auszudenken und auszuprobieren.
Das ist eigentlich
das Tragische. Und dann was halt übrigens, was ich für eine der dümmsten Verschwörungstheorien halte, ist, also die ARD-Programmdirektorin. Ist Christine Strobel. Das ist die Tochter von Wolfgang Schäuble. Und die ist auch, glaube ich, immer noch liiert mit einem CSU-Politiker oder was selber. Ich weiß es gar nicht mehr. Und das ist eine der Verschwörungstheorien, die immer wieder rumgeht, wenn solche komischen Programmentscheidungen getroffen werden. Oder wenn die Tagesschau mal wieder Schwachsinn verbreitet hat. Ist ja völlig klar, weil die Programmdirektorin tanzt ja am rechten Rand.
Naja.
Das, liebe Kinder, ist... Ich kann es natürlich nicht beweisen. Ne? Also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist das totaler Schwachsinn. Weil nämlich die Dynamiken in den Redaktionen selbst dysfunktional genug sind.
Ja.
Da braucht es nicht noch eine böse Schwiegermutter, die dann aus München irgendwie vorgibt, wer was wie zu senden hat. Das passiert so nicht. Wollte ich auch mal gesagt haben. Dabei wollte ich mich gar nicht aufregen. Weihnachten naht, ne?
Ja.
Darum, und ich hab gedacht, ich habe keine Lust, mich aufzuregen. Ich will versuchen, wird mir sowieso nicht gelingen, weil ich ja ein Hater bin, aber ich habe heute nur ein paar kleine Nachrichten mitgebracht, über die ich mich nicht aufregen muss.
Ah, das ist schön, aber.
Das ist schön, oder?
Ich habe ja auch noch Nachrichten dabei.
Ja, aber da kann ich mir, vielleicht halt, schaffe ich es ja mal das Maul zu halten. Nee, schaffe ich auch nicht.
Hast du ja gerade auch nicht.
Nee, habe ich auch. Ach, <noch. lacht> So, erste gute Nachricht. ab morgen. Es fühlt sich regelmäßig anders an, aber, liebe Kinder, ab morgen werden die Tage wieder länger.
Nee, morgen ist erstmal der dunkelste, also ab übermorgen.
Nee, diese Nacht ist die Was? Übermorgen?
Oder?
Ab dem 21. werden die Tage wieder länger, habe ich mir so abgespeichert. Kann aber auch sein, dass das mal wieder nicht stimmt, weil ich mal wieder...
Ich dachte, der 21. wäre der dunkelste und dann wird's.
Kürzeste Teil. Ab diesem Wochenende werden die Tage wieder länger. So.
Wann auch immer ihr das hört, ist morgen vielleicht nicht mal falsch.
Genau. Und es ist wärmer geworden. Das hören wir ja die ganze Zeit schon und immer wieder. Es gibt jetzt eine neue, sehr interessante Arbeit. Und zwar hat Climate Central, das ist so eine gemeinnützige Organisation, Wissenschaftler, Journalistinnen sind da drin. Und die messen und bearbeiten Klimawandel und Auswirkungen auf den Alltag. Und was sie sich angeguckt haben, ist, wie sich die Winter verändert haben. Und zwar in 123 Staaten auf der Nordhalbkugel.
Wow.
Dazu haben sich Temperaturdaten angeguckt aus den Jahren 2014 bis 2023, also 123 Staaten, 900 Städte haben sich angeguckt und die täglichen Tiefsttemperaturen in den Monaten Dezember bis Februar, also wie hat sich der Winter entwickelt. Das haben sie genommen, das sind die Ist-Daten. Dazu haben sie dann noch einen Datensatz produziert und zwar haben sie abgeschätzt, das kann man ja mittlerweile, Attributionsforschung ist da so ein Stichwort, haben abgeschätzt, wie sich denn die Temperaturen entwickeln hätten, hätte kein menschengemachter Klimawandel stattgefunden.
Mhm. So.
Ist eine Excel-Liste, kann man sich super runterladen und dann immer so nach Spalten sortieren und sowas, um zu gucken, was ist denn in welchem Land, in welcher Stadt, in welche Temperaturen und so weiter. Deutschland hat im Schnitt 18 Frosttage verloren. Also an 18 Tagen ist es zusätzlich über 0 Grad durch den menschengemachten Klimawandel.
Ja, krass.
München hat die meisten verloren, und zwar 24 Tage. Berlin 20, Hamburg auch 20, Köln und Frankfurt 17 Tage und Stuttgart hat 14 Frosttage weniger. Mehr deutsche Städte haben sie sich nicht angeguckt. Ich vermute mal, sie haben irgendwie, also Stuttgart drin ist, wundert mich schon, weil Stuttgart hat unter einer Dreiviertelmillion Einwohner. Aber ja, ich vermute mal, dass sie eine Dreiviertelmillion Einwohner irgendwie als Schwellwert genommen haben. Ja, im Schnitt ist es an 18 mehr Tagen über 0 Grad.
Mhm.
Und das ist eine Nachricht, über die kann ich mich aus zwei Gründen nicht aufregen. Erstens, und das ist, das hat was Zynisches. Erstens, ich hasse Kälte. Das darf hier nicht Maßstab sein. Zweitens, ich kann nichts mehr dagegen tun. Es ist, wie es ist. Und ich kann das nur zur Kenntnis nehmen, dass das so passiert ist.
Ja.
Und darum rege ich mich nicht auf.
Tja, ja. So ähnlich, könnte man sagen, ist es auch, wenn man in die Ukraine blickt, dass man auch denkt, okay, es ist, wie es ist. Also es nützt auch nichts, sich aufzuregen. Und das, finde ich, sieht man am besten am Präsidenten der Ukraine, Volodymyr Zelensky, der diese Woche in Brüssel war. In Brüssel war mal wieder ein EU-Gipfel, der letzte, bevor Donald Trump in den USA die Amtsgeschäfte im Januar übernimmt. Und es ging um die Ukraine, es ging auch um Syrien, da komme ich gleich noch zu, aber in erster Linie ging es auch um die Ukraine und was denn die EU so vorhat, ne? Also bevor Trump dann was auch immer tut. Und das ist auch interessant. Also es gibt so verschiedenste Einschätzungen unterm Strich muss man sagen, keiner weiß, was Trump tun wird in Bezug auf die Ukraine.
Mhm.
Also es gibt die einen, die sagen, naja, er hat so mit Kellogg und Walz hat er so zwei Leute benannt mit diesem Thema oder mit generell Verteidigung, Militär und so weiter, die auf der Seite der Ukraine stehen, die solche Prinzipien wie nur mit Stärke können wir Frieden schaffen, sprich die Ukraine eher stärken gegen Russland, auftreten. Er selber aber sagt ja auch so Sachen wie, der Ukraine zu erlauben, mit diesen Attackams da anzugreifen, das war ein Fehler und so weiter. Also völlig erratisch, so erratisch, dass anscheinend Wladimir Putin in seiner Rede gestern und auch generell in Russland die Leute auch ein bisschen nervös werden und nicht wissen, so okay, was davon kommt jetzt, ne? Also das ist das einzig Gute daran.
Das ist ein alter Trick eigentlich, ist ein alter Trick, ne? Wirken wie so ein völlig Irrer. Ja.
Ist halt nur kein Trick bei Donald Trump, also, sondern er ist halt ein völlig Irrer. Aber okay, also tatsächlich, Wladimir Putin hat wohl gestern seine übliche ich weiß nicht, 3-4 Stunden Jahresrede gehalten, wo fingierte Pressefragen gestellt werden. Und ganz am Anfang kommen dann immer die negativen Fragen, so Inflation und wirtschaftliche Lage und was eigentlich mit Kursk und so. Die werden tatsächlich auch gestellt und dann sagt er, ja, das ist wirklich ein Problem, aber das kriegen wir alles irgendwie, da sind wir dran, da kriegen wir alles irgendwie hin. Und dann kann er sich auslassen, wie toll alles ist und wie toll er alles macht. Und was tatsächlich wohl neu ist in dieser, ja, in seiner Rede, aber auch in Russland selber, sind so quasi Vorbereitungen auf das Ende des Krieges. Also, dass man sich schon darauf vorbereitet und überlegt, okay, was machen wir mit den Kriegsveteranen, die dann zurückkommen? Es gibt dann so Hinweise an deren Frauen, dass man sie nur ansprechen soll, wenn man Blickkontakt hat und dass man sie nicht anfassen soll und so weiter. Also, echt ein bisschen komisch, was eben darauf hindeutet, dass Putin auch befürchten muss, dass es bald vorbei sein könnte, wie auch immer. Aber wie gesagt, es ist völlig offen. Und wenn man dann in die EU schaut, wie hat sich denn die EU darauf vorbereitet, dass eventuell Donald Trump auch sagen könnte, und das ist die komplett andere Seite, ich unterstütze die Ukraine nicht mehr. Ist nicht mein Problem. Ja, das ist irgendwo da hinten am anderen Ende des Atlantiks.
Außerdem Handarbeiten-Laptop.
Soll sich die EU drum, ja, Handarbeiten-Laptop, mein Gott, soll sich die EU drum kümmern. So. Und was macht die EU? Und wie gesagt, es gab einen Gipfel, alle haben einmal kurz miteinander geredet und es war Volodymyr Zelensky, der relativ trocken festgestellt hat, die EU kann ohne die USA gar nichts. So. Mhm. Da wird, also, wenn Putin gestoppt werden soll, wenn die Ukraine gerettet werden soll, dann kann die EU das nur zusammen mit den USA. Die EU hat in den letzten fast 3 Jahren, die dieser Krieg jetzt geht, nichts dafür getan, unabhängig von den USA zu sein, unabhängig davon zu sein, von diesem völlig erratischen nächsten Präsidenten der USA, der mal gucken, was tut. Ja.
Und ist ja jetzt nicht so, als wären wir nicht gewarnt gewesen. Aber nee. Wir wollten ja unbedingt glauben, dass Putin nicht schon wieder Präsident wird. Ja. Entschuldigung, Trump. Aber auf eine Art habe ich ja auch recht.
Ja, das ist schon alles sehr, sehr düster. Also es gibt da keinen positiven Ausblick. Es gibt so einen Berichte dann jetzt auch, dass Emmanuel Macron eine Friedenstruppe vorgeschlagen hätte. Aber was willst du denn mit einer Friedenstruppe? Die Friedenstruppe brauchst du, wenn Putin den Krieg beendet hat. Dann kannst du sagen, so, jetzt ist der Krieg zu Ende und jetzt schicken wir eine Friedenstruppe in die Ukraine.
Das ist,
aber das, der nächste notwendige Schritt ist, Putin dazu zu kriegen, den Krieg zu beenden. Und das funktioniert nur, wenn die Ukraine stark genug ist. So, dass er sagen muss, okay, ich kann den Krieg hier nicht weiterführen, das funktioniert nicht so.
Dann man muss aber also, auch, also das auch die Idee einer Friedenstruppe, ich meine, wie robust willst du denn eine Friedenstruppe ausgestalten, dass sie sich gegen Ausfälle Russlands wehren kann? Das ist ja, also die genau, rüsten da immer weiter auf. Die werden auch selbst wenn da mal Ruhe sein sollte an der Front in der Ukraine, wird Russland immer weiter aufrüsten und früher oder später den nächsten imperialistischen Ausfall wagen. Und da helfen dir dann auch 30.000 Blauhelme nischt.
Eben, das Einzige, was da wirklich, wirklich hilft. Und ich dachte immer so, ja, ich bin die Einzige, die das denkt und ich habe halt keine Ahnung. Also deswegen denke ich das, weil ich keine Ahnung habe. Aber jetzt hat Nico Lange das auch gesagt gestern bei ZDF heute live. Die Ukraine muss in die NATO. Und das ist nicht nur, der sagt, das ist nicht nur der notwendigste und einzige Schritt, der wirklich dazu beitragen würde, die Ukraine vor Russland zu schützen, sondern es ist auch das günstigste. Es ist für alle, also es wäre der einfachste Schritt, das zu tun. So, jetzt ist das einzige Problemchen, was wir da haben, dass auch so Länder wie die Türkei und wie Ungarn Mitglieder der NATO sind. Und die beiden hätten eine Art Vetorecht zu sagen, nö, wir nehmen die Ukraine nicht auf. Wir haben das gesehen mit Schweden. Schweden ist ein bisschen verspätet in diesem Jahr Mitglied der NATO geworden. Und warum ist es verspätet Mitglied geworden? Weil die Türkei gesagt hat, nö, Schweden nicht.
Mhm. Aber ist nicht, also das NATO-Statut verbietet aber doch sowieso, Länder aufzunehmen, in denen Krieg ist.
Jein, ja. Das stimmt auch, aber du kannst das natürlich auch ändern. Und du kannst natürlich auch sagen, so, wir müssen ja auch nicht sofort aufnehmen, sondern wir machen irgendwie eine solche vertragliche Verbindung miteinander, dass die Ukraine auch so geschützt ist, als wäre sie quasi schon Mitglied, aber sie ist noch nicht ganz Mitglied, aber irgendwie fast schon. Also man kann das schon regeln. Tatsächlich sind die Türkei und Ungarn viel größere Probleme dabei. Und da könnte man dann auch wieder überlegen, Donald Trump ist ja so gut Freund mit den ganzen Autokraten auf dieser Welt, mit Benjamin Netanyahu, mit Milei, mit Orban findet er auch super und wie heißt er denn in der Türkei? Erdogan.
Erdogan.
Also der kann ja mit diesen ganzen Typen, die eigentlich genauso ticken wie er, super gut reden.
Zumindest findet er sie super geil. Ob er gut mit denen reden kann, weiß ich gar nicht.
Stimmt.
So ein Dickhodiger wie Erdogan, der macht sich doch im Zweifelsfall über so eine Figur wie Trump lustig.
Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht gibt es da auch so eine Art stille Bewunderung, wer weiß.
Das kann natürlich auch sein, ja.
Aber das wäre vielleicht nochmal was. Und das sind aber auch nur Spekulationen, wo ein Präsident Donald Trump nochmal Einfluss nehmen könnte, positiv Einfluss nehmen könnte im Sinne der Ukraine und sagen könnte, Leute, und wir müssen das jetzt hier stoppen und wir machen das jetzt auf die und die Art. Also es gibt so ein paar Szenarien, die man entwerfen kann. Und ich glaube, das Einzige, was man in Bezug auf diese ganze Geschichte sagen kann, ist abwarten und Tee trinken und gucken, was passiert. Und wie mit dem Klimawandel ist es wirklich genau dieselbe Situation, dass die Europa jedenfalls nichts tun können wird, um der Ukraine zu helfen, um die Ukraine zu retten. Na klar, könnten wir jetzt noch Taurus liefern und dies und das. Also wer weiß, vielleicht passiert das ja auch irgendwann noch, aber auch das ist zu wenig. Es ist einfach insgesamt unterm Strich viel zu wenig passiert in den letzten 3 Jahren, sodass wir nicht in der Lage sind, sollten die USA sich rausziehen, die Ukraine irgendwie aufzufangen.
Ich meine, immerhin eine Sache können wir tun, wir können wählen Ende Februar, wobei ich halte Friedrich Merz für, wie nennt man denn, kann man das freundlich, ich halte Friedrich Merz im Wesentlichen für einen Maulhelden. Und ich habe wirklich große Zweifel, dass die Außen- und Sicherheitspolitik, die unter einer Kanzlerschaft Friedrich Merz hier Einzug halten würde, dass die geeignet wäre, dieses USA-NATO-Problem irgendwie zu lösen und auch irgendein Problem für die Ukraine zu lösen. Also ich traue Friedrich Merz politisch sehr, sehr wenig zu, weil er auch bisher nichts anderes getan hat, und zwar in Jahrzehnten nichts anderes getan hat, als zu reden. Der Mann hatte noch nie ein Ministeramt inne, war der mal vielleicht Beisitzer im Stadtrat oder so, das kann ja sein, dass er das gewesen ist, aber außer Mitglied des Bundestages und dann vielleicht mal Fraktionsvorsitzender oder so, hat dieser Typ im Grunde überhaupt keine Erfahrung, insbesondere außenpolitisch überhaupt keine Erfahrung. Und das ist eigentlich was mir größere Sorgen macht, nämlich dass wir dann eine konservative Bundesregierung bekommen, die aber dann auch keine konservative Außen- und Sicherheitspolitik betreibt. Das ist so ein bisschen die größte Sorge tatsächlich, die ich habe. Also um Innenpolitik mache ich mir gar nicht so große Sorgen.
Echt
weil
nicht?
Nö. Es wackelt ja auch immer noch der Hund mit dem Schwanz und nicht der Schwanz mit dem Hund und die Parteien sind nicht der Hund. So, und was auch immer die da erzählen und was auch immer sie da versprechen, da sind ja diese Woche auch so Zahlen rumgegeistert, was die vermeintlichen Entlastungsvorhaben der einzelnen Parteien so kosten würden, was im Übrigen in keinem dieser Berechnungen stand, sind die 40 Milliarden, die wir jedes Jahr zusätzlich für die Bundeswehr brauchen. Die steht in keinem dieser Wahlprogramme. Da steht halt nur, also in keiner dieser Berechnungen, Verzeihung, und auch in keiner dieser Wahlprogramme. Also es pendelt ja zwischen 40 Milliarden zusätzlichen Kosten, die die Grünen verursachen würden, und ich glaube sowas wie 170 Milliarden, die die FDP verursachen würde. Da kommen dann jeweils die
Wie Kurve wollen Sie das denn mit der Schuldenbremse schaffen?
Das, eben, genau das. Und alles, was die versprechen, alles, was sie vorhaben. Ich werde die Wahlprogramme auch noch ausführlich lesen. Ich gucke mal, ob ich das in der ersten oder zweiten Sendung im Januar dann hier mal besprochen kriege. Aber alles, was die vorschlagen, ist nicht umsetzbar. Bis auf ein paar wenige Kleinigkeiten, also da vor allen Dingen, wo die Grünen sagen, gut, wir nehmen es den Reichen und geben es den Armen. Sowas kannst du machen. Aber trotzdem, selbst da kommst du nicht auf 40 Milliarden. Das ist alles, ja, so. Das heißt, es gibt innenpolitisch Zwänge. Und diese Zwänge würde auch eine unionsgeführte Regierung nicht weglächeln können. So, früher oder später muss da was passieren. Also meine Prophezeiung wäre, selbst wenn die Union den Kanzler stellt und die werden ein halbes oder ein Dreivierteljahr lang werden sie groß rumlabern und große Töne spucken. Und danach werden sie genau das machen, was man machen muss. Was auch immer das sein mag, nämlich irgendwie die Einnahmeseite erhöhen, sprich Investitionen, die Schuldenbremse umbauen oder die Schuldenbremse einfach umgehen, was ja ganz hervorragend geht. Ist ja nicht so, als könnte man die nicht umgehen. Machen wir ja auch regelmäßig.
Ja, sind ja auch
Ja,
genug
aber wie gesagt,
Wiesen, ne, mit denen man
genau, aber
das
wie gesagt,
rechtfertigen kann.
innenpolitisch mache ich mir weniger Sorgen, als ich mir außensicherheitspolitisch mache bei so einer Regierung. Weil die werden tönen, die werden tösen, die werden so tun, als ob, aber ich fürchte, es wird sich nicht viel ändern. Das Tragische ist, dass ich gleichzeitig glaube, dass die einzigen, die außensicherheitspolitisch hier tatsächlich nochmal versuchen könnten, eine Zeitenwende wirklich zu etablieren, sind die Grünen und die kriegen nicht genug Stimmen. Ich sehe das nicht, dass die mächtig genug werden, um die Außensicherheitspolitik Deutschlands maßgeblich zu beeinflussen.
Ich meine, es wäre schon lustig, wenn Toni Hofreiter Verteidigungsminister würde.
Alleine schon,
Unter Friedrich Merz.
um alle anderen zu irritieren, wie der da mit seiner komischen Halbglatze lange Haare rumsteht, aber kompetenter ist als alle anderen. Das ist schon, ja, lustig wär's. Naja. Wo ich Innenpolitik sage,
Ja.
das Bundesverfassungsgericht ist jetzt ein bisschen besser geschützt. Und zwar hat der Deutsche Bundestag am Donnerstag beschlossen und der Bundesrat musste zustimmen, das hat er heute gemacht, eine Änderung im Bundesverfassungsgerichtsgesetz dahingehend, also man muss gucken, also bisher ist es so, dass das Bundesverfassungsgerichtsgesetz sagt, dass bestimmte Dinge am und im Bundesverfassungsgericht mit einfacher Mehrheit geändert werden können. Jetzt braucht es eine Zweidrittelmehrheit, vor allen Dingen für die Änderung der Amtszeit der RichterInnen, die ist jetzt auf 12 Jahre begrenzt. Eine Wiederwahl wird ausgeschlossen. Eine Altersgrenze haben sie auch festgelegt. Ab 68 Jahren bist du keine Bundesverfassungsrichterin mehr. Außerdem haben sie sich festgelegt auf 16 RichterInnen und 2 Senate und die werden sogar im Grundgesetz verankert. Das Ganze ist passiert, weil es das Problem gibt. Also im Moment haben wir es halt so, ne? Also die Hälfte der Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter wird von einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag festgelegt, die andere Hälfte von einer Zweidrittelmehrheit im Bundesrat. So. Wenn du jetzt aber die autoritär populistischen Parteien, also BSW, AfD, wenn die zu stark werden, dann könnten die eine Sperrminorität kriegen, sodass der Rest, also der Demokraten im Deutschen Bundestag, keine Zweidrittelmehrheit hinbekommt. Und damit könnten die ganz einfach behindern, was im Bundesverfassungsgericht passiert, also zum Beispiel die Neuwahl von einer Richterin oder einem Richter. So, und dann kann das Gericht nicht sauber arbeiten. Das Ding haben sie jetzt ausgehebelt, sozusagen, indem sie einen sogenannten Ersatzwahlmechanismus einführen. Sprich, verhindern im Bundestag die Rechten, dass der Bundestag mit einer Zweidrittelmehrheit irgendetwas am Verfassungsgericht machen kann oder einen neuen Richter benennen kann. Und funktioniert das 3 Monate lang nicht, wird das Wahlrecht auf die andere Institution, in diesem Fall den Bundesrat, übertragen. Und umgekehrt, wenn im Bundesrat eine Zweidrittelmehrheit verhindert werden sollte, was wesentlich unwahrscheinlicher ist, wenn da eine Zweidrittelmehrheit verhindert werden sollte, wird dieses Wahlrecht auf den Deutschen Bundestag übertragen, in der Hoffnung, dass eine der beiden Institutionen eine Zweidrittelmehrheit hinbekommt. Was sie nicht machen oder nicht gemacht haben oder nicht machen werden jetzt mit der Gesetzesänderung ist, sie werden nicht ins Grundgesetz schreiben, dass die Zweidrittelmehrheit nötig ist für die Wahl eines neuen Verfassungsrichters. So, was jetzt passieren könnte, ist, dass dieses Quorum Zweidrittelmehrheit mit einer einfachen Mehrheit im Bundestag gesenkt wird. Sprich, die autoritäre Rechte kommt auf 50%, dann können die sagen, nee, wir wollen das jetzt so machen, dass nur noch eine einfache Mehrheit für die Wahl einer neuen Bundesverfassungsrichterin nötig ist. Wird ein bisschen diskutiert unter Expertinnen und Experten, könnte zu einem Problem werden. So, dann hatte ich ja gesagt, dass sie zwei Senate im Grundgesetz verankern. Das war mir so auch nicht klar, dass das wichtig sein kann. Also wir haben zwei Senate. Der erste Senat ist so Grundrechtsfragen, ne? Ist das Gesetz verfassungsgemäß, lalala. Der zweite Senat macht so Fragen der Staatsorganisation. Ne? Mhm. Darf der Bund den Ländern vorschreiben, was sie für Bildung ausgeben und all sowas. Was jetzt gegangen wäre und jetzt nicht mehr gehen wird, ist, dass eine einfache Mehrheit im Bundestag einen dritten Senat ins Bundesverfassungsgericht hineingesetzelt. Du weißt schon, also einen dritten Senat einsetzt im Bundesverfassungsgericht und diesem Senat dann Aufgaben überträgt, weil das würde dann passieren, das dürfen die. Zum Beispiel, dass sie sagen, ja, wir machen jetzt einfach, wir schieben da jetzt mal so Aufgaben hin, die einfach Sand ins Getriebe schmeißen. Also irgendwelche Bund-Länder-Sachen können auch vom zweiten Senat die Dinge wegnehmen und so weiter. Das kann jetzt nicht mehr passieren. Wir haben jetzt zwei Senate in der Verfassung stehen oder haben dann zwei Senate in der Verfassung stehen. Und das kann jetzt nach dann der Gesetzesänderung, nach der Verfassungsänderung nicht mehr passieren, weil ausdrücklich zwei Senate in der Verfassung stehen und wie dann zwischen diesen beiden Senaten aufgeteilt wird, da könnte man sicherlich noch dran spielen und was dran machen, aber letztlich bleibt es eben bei diesen zwei Senaten, weil hätte es einen dritten Senat, könnten sie dann halt mit ihren einfachen Mehrheiten und ihrer Änderung der Richterwahl dafür sorgen, dass im dritten Senat ausschließlich ihnen wohlgesonnene Leute sitzen und dann darum stören.
Ja, ich bin also wirklich sehr, sehr froh. Ich streiche jetzt auch gerade wieder eine meiner drei guten Nachrichten, weil das wäre eine davon gewesen, weil ne, wir haben ja dieses Jahr auch diesen Thüringen-Podcast gemacht, wo wir geguckt haben, wie könnte denn die AfD oder wie könnte eine autoritär-populistische Partei, weil ne, es gibt ja inzwischen nicht nur noch die AfD, die für Störungen sorgt, und wie könnten die denn zum Beispiel mit solcher Sperrminorität die Arbeit des Verfassungsgerichtes stören. Und in Thüringen hat man es ja leider verpasst, genau das zu tun, was jetzt der Bundestag gemacht hat, nämlich das Landesverfassungsgericht in dem Land davor zu schützen, dass so etwas passieren könnte. Es gibt noch ein paar andere Dinge. Also da hatte das Verfassungsblock ganz konkrete Vorschläge gemacht. Hier ist eine Liste von Dingen. Und das haben die auch schon im Jahr 2023 vorgelegt, also relativ früh. Die müsstet ihr bitte mal noch alle abhaken, ja, gemeinsam, ihr Demokraten, die ihr gerade noch eine Mehrheit habt in diesem Landtag, um die Demokratie in Thüringen zu schützen. Und sie haben es nicht auf die Reihe gekriegt.
Das finde ich eigentlich auch das Krasse, wie knapp das jetzt war. Das ist irgendwie was.
Was ist los?
Doch, jetzt reg ich mich doch wieder. Ja, genau, wo ich echt denke, Leute, guck doch mal, das kann doch so schwer nicht sein, sowas mal eben durch den Laden durchzuwuppen, weil hat ja jetzt auch geklappt. Das ist ja mit großer Mehrheit angenommen worden alles. Das heißt, es hätte ja auch vielleicht vor einem Jahr schon mit großer Mehrheit angenommen werden können. Ja. Und ich weiß nicht, ob die Prozesse im Bundestag und Bundesrat das unmöglich machen, dass sowas innerhalb von wenigen Wochen mal durchgeht. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, Leute, interessiert euch das eigentlich nicht?
Wir kommen vom Inland wieder ins Ausland. Die zweite große Geschichte, mit der sich auch dieser EU-Gipfel in Brüssel befasst hat, war ja Syrien. Und auch da, ich will gar nicht jetzt groß ewig drüber sprechen. Es gibt, fand ich ganz interessant diese Woche und habe ich mir auch alles angehört und durchgelesen, mehrere Betrachtungen von Ahmed al-Shara, also dieser aktuelle neue Führer in Syrien, der da gerade zumindest übergangsweise die Geschäfte leitet, der zusammen mit seiner Truppe HTS die Regierung von Assad gestürzt hat. Und es ist natürlich zwiespältig, ne, mit dieser Person. Also der war Dschihadist, der ist hat einer Terrorgruppe angehört, die ein Ableger von Al-Qaida war, und hat in den vergangenen wahrscheinlich 10, 15 Jahren entsprechend auch Gräueltaten begangen. Also es gab irgendwie, glaube ich, auch ein paar Leute, die nach der letzten Wochendämmerung sich beschwert haben, dass seine Weißwaschung gewesen hier in der Sendung. Das halte ich jetzt auch für Quatsch. Weil ich habe ganz sicher ziemlich deutlich dazu gesagt, dass es Terroristen sind, die das gemacht haben. Aber was schon interessant ist, und das hatte ich kurz angedeutet an dieser Figur, ist die verschiedensten Entwicklungsschritte, die er eben durchgemacht hat. Ich habe gesagt, er kommt aus einem Haushalt, der sehr modern und in einer wohlhabenden Gegend ist er aufgewachsen. Er hat Medizin studiert. Also er kommt eigentlich wirklich eher aus so einer modernen Ecke. Und natürlich hat 2011, als der Krieg in Syrien begann, als Assad dann auch begonnen hat, massivst gegen die eigene Bevölkerung vorzugehen, einen Einschnitt für viele Menschen bedeutet. Er wurde dann übrigens als Teil eben dieser Gruppe losgeschickt in andere Länder, sollte dort paar Dinge aufmischen. Also das ist so ein bisschen auch so ein Bumerang, der bei Assad jetzt zurückgekommen ist, ne? Wie man es ja in den letzten Jahrzehnten immer wieder mal gesehen hat. So, wir bauen hier mal eine Terrorgruppe auf und die sollen mal in anderen Ländern für Unruhe sorgen oder sollen sich da irgendwie auf jeden Fall einmischen. Und jetzt ist Assad dadurch letztendlich auch gestürzt worden. Also er hat das ganz, ganz ursprünglich mal selber losgetreten. Und was ich aber doch finde, und das wollte ich einfach am Ende dieses Jahres, ne, und es ist ja auch erst 10 Tage her, dass das alles passiert ist, was ich doch finde und interessant finde, ist, dass alle vorsichtig optimistisch sind, was zumindest jetzt in Syrien aktuell passiert. Ne? Also in den verschiedensten Städten, da sind dann auch Korrespondenten vor Ort, reden mit den Leuten. Und im Moment ist dort, für den Moment jetzt, große Freiheit für die meisten Menschen und großes Aufatmen, also wirklich Szenen und Situationen, dass das Leben zum ersten Mal seit 2011 wieder sich normal anfühlt für die meisten, dass sie Dinge tun können, die sie vorher nicht tun konnten und dass sie auch beginnen aufzuarbeiten, was ist eigentlich passiert. Das heißt auch, sie finden immer mehr Beweise auch für die Gräueltaten, die passiert sind unter Assad, also Massengräber zum Beispiel und überhaupt, also bergen auch die Toten und sehen jetzt erst, was für unfassbares Leid und was für Grausamkeiten passiert sind unter dieser Herrschaft auch in den vergangenen 13, 14 Jahren. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass natürlich niemand weiß und niemand wissen kann, was in so einer Situation, die ja auch immer so ein bisschen so eine Vakuumsituation, also Machtvakuumsituation ist in so einem Land, wer wird es nutzen, wie geht es weiter? Was dieser Ahmed al-Sharaf verspricht, ist, dass er dafür sorgen wird, dass alle sicher sind im Land, egal welcher ethnischen Minderheit sie angehören und so weiter. Also er verspricht auch Freiheit, er verspricht gerade sehr, sehr viel, nur ob er das auch halten und durchsetzen kann, das ist eben die große Frage und das wissen wir aktuell nicht, aber ich bin da immer noch ganz bei Karim El-Ghawari, der gesagt hat, das sind trotzdem gerade Momente und das ist gerade eine Phase, die kann den Syrern auch keiner nehmen. Und alle Gespräche mit Syrern, die ich gehört habe, also BBC ist vor Ort gewesen, der Guardian hat mit Leuten gesprochen, alle sagen, dass sie positiv, das erste Mal seit vielen, vielen Jahren wieder positiv nach vorne blicken und Hoffnung haben für ihr eigenes Land und sie alle wünschen sich, dass sie in Freiheit leben können. Das ist tatsächlich der eine große Wunsch, der da ist.
Und das ist halt natürlich genau das Problem, was Islamisten typischerweise haben. Die gönnen Menschen keine Freiheit.
Ja, aber die HTS scheint aktuell eine Gruppe zu sein, die nicht mehr so islamistisch ist, sondern die exakt das für die Menschen zu garantieren versucht. Die Frage ist, welche anderen Kräfte versuchen da dagegen zu schießen.
Nicht mehr so islamistisch ist ja schon so eine Formulierung. Soll mir mal niemand erzählen, dass es einen milden religiösen Fundamentalismus gäbe? Da glaube ich leider nicht dran. Ich meine, was mir fehlt in diesen ganzen Berichten, die ich da so lese, ist, ich verstehe nicht, also es gibt halt diesen, wie heißt der, Jolani?
Al-Jolani hieß er, Al-Jolani. Und jetzt heißt er Al-Jarrah, also sein eigentlicher Name und sein Islamistenname, wenn man so will, war Jolani und den hat er abgelegt und er sagt eben auch, er will damit nichts mehr zu tun haben, er will auch mit Al-Qaida nichts mehr zu tun haben, das ist Vergangenheit.
Ja, aber vielleicht will er trotzdem mit der Scharia noch was zu tun haben und das ist schlimm genug für eine Gesellschaft, zumindest aus meiner Perspektive, aus der Perspektive von diesen Gesellschaften vielleicht nicht, kann ich nicht beurteilen, aber was mir fehlt bei all dem ist, Al-Jarrah hat seinen Kampfnamen abgelegt und gibt sich jetzt irgendwie moderat und Freiheit, tralala. Was du sagtest, inwieweit er das durchsetzen kann. Was mir total fehlt, ist ein Einblick in diese HTS. Wie viel Macht hat Al-Jarrah in seinem eigenen Verein? Aus welchen Gründen und mit welchen Mitteln?
Ja, klar.
Also ist das eine demokratische Bewegung, die sich nur unter dem Halbmond versammelt hat, um besser mobilisieren zu können? Oder ist das wirklich eine islamistische Bewegung? Hält er seine Macht, weil er so ein toller Typ ist und alle ihn lieben? Hält er seine Macht durch Korruption oder durch Gewalt? Also das finde ich gerade so extrem undurchsichtig. Mhm. Darum kann man auch eigentlich sich nur um die Dinge kümmern, die sind, also die man auch tatsächlich sehen kann, und das ist halt im Moment, es wird halt gefeiert in Syrien, ja.
Ja, oder halt einfach normal gelebt wieder, und das ist auch das erste Mal seit Ewigkeiten. Und ja, wie gesagt, ich kann auch nur sagen, was er für Signale sendet, was er sagt. Und er sagt eben auch, das ist Schluss mit Dschihadismus, so, das macht er nicht mehr, und mit Al-Qaida haben die ja eh gebrochen. Und was er tun wird, man muss ihn dann wie immer an seinen Taten tatsächlich messen, da hast du schon recht.
Ja, man muss kein Dschihadist sein, um im Namen seiner Religion Frauen zu diskriminieren, zum Beispiel.
Mm.
Zurück ins Inland. Das Umweltbundesamt, oder wie der ehemalige Justizminister Marco Buschmann sagt, das Bundesumweltamt, hat mal wieder modelliert. Und zwar haben sie modelliert die
Umwelt. Hat der wirklich Bundesumweltamt gesagt?
Ja, der hat Bundesumweltamt gesagt, und das könnte man gut abschaffen, weil das ja eine aktivistische Behörde wäre. Also
ach.
Das ist, ja, ja. Das ist also doppelt inkompetent. Aber gut, ist Ferengi halt, nicht? Der hat das irgendwo in einem Interview gesagt oder getwittert oder irgendwie sowas. Das ist halt die FDP, die geht jetzt Richtung Trumpismus, weil die halt das Problem haben, die positionieren sich oder haben sich dahin manövriert, die Trottel, im Grunde zwischen CDU und AfD.
Mhm.
Und da kommst du eigentlich nur noch mit völlig beknackten Sprüchen irgendwie durch. Ich denke mal, dass das Ergebnis ist. Also, aber schämen würde ich mich trotzdem, wenn er wäre. Aber egal, ich wollte mich nie aufregen. Das Umweltbundesamt hat modelliert die Umweltwirkung von Tempolimitmaßnahmen auf Autobahnen und außerorts. Ist jetzt nicht wirklich was Neues, was wir da hören, aber es gibt ein paar frische Zahlen. Sie haben sich angeguckt, eine Kombination aus Geschwindigkeitseffekten, Routenwahleffekten, ja, wenn die Autobahn nicht mehr schneller ist, kann ich auch über die Landstraße fahren, und Nachfrageeffekten. Wenn ich auf der Autobahn nicht mehr schneller bin, kann ich auch den Bus nehmen. Dann haben sie zwei Berechnungen gemacht, und zwar Tempo 130 auf Autobahn, 100 außerorts, und Tempo 100 auf Autobahn, 80 km/h außerorts, und sehen Treibhausgasemissionen zurückgehen bis zu 8,1%, Stickstoffemissionen zurückgehen bis zu 16,1% und Feinstaubemissionen zurückgehen um bis zu 11,4%. Diese Zahlen waren jetzt alle Tempo 100 und Tempo 80.
Mhm.
75%, also 3/4 dieser Rückgänge, kommen durch die Geschwindigkeitseffekte, der Rest durch Routenwahl und Nachfrageeffekte. Das ist eine schöne Sache, die man jetzt dann zu Weihnachten auch mit seinen dieselabhängigen Eltern oder Verwandten diskutieren kann. Die werden dann sagen, oh mein Gott, dann kommt man ja überhaupt nicht mehr vorwärts. Das haben sie auch ausgerechnet. Und zwar haben sie den zusätzlichen Zeitaufwand einer Person mit einem durchschnittlichen Verkehrsverhalten, die Routenwahl und Verkehrsmittelwahl aufgrund des Tempolimits nicht anpasst. Also, du fährst weiter mit deinem Auto,
die gleiche,
fährst aber nicht mehr so schnell.
Mhm.
So, diese durchschnittliche Person fährt jährlich 11.000 Kilometer, davon 3.500 auf der Autobahn. So. Eigentlich braucht diese Person für diese 11.000 Kilometer 220 Stunden. Gibt's ein Tempolimit, brauchst du länger. Bei Tempo 130-100 brauchst du 1,5 Stunden länger. Bei Tempo 100 und 80 brauchst du 19 Stunden länger. Das klingt sehr viel, 19 Stunden. Oh mein Gott, das ist ja fast ein ganzer Tag. Bezogen auf einen Tag ist der zusätzliche Zeitaufwand zwischen 0,2 und 3 Minuten. Ist okay. Natürlich wieder Durchschnitt, aber ne,
ja.
Kann man ja machen. Also kann man klar. Ja mal bringen. Wenn dann er sagt, oh, bin ich ja ewig unterwegs. 3 Minuten am Tag.
Ja, also wenn man, ja, finde ich jetzt auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt.
Ja, nee, natürlich nicht. Es ist halt, es kommt halt dann immer wieder der Einzelfall um die Ecke, ne? Holger Klein. Die kürzesten Strecken, die Holger Klein mit dem Auto zurückliegt, sind immer noch über 200 Kilometer lang. Typischerweise fahre ich Strecken um die 600 Kilometer und mehr pro Richtung. Da machen 30 Kilometer pro Stunde schon sehr viel aus, ne? Wenn ich nur diese eine Fahrt mache, einmal im Monat. So, wenn ich aber jetzt jeden Tag mit dem Auto unterwegs bin, zur Arbeit fahre, 30 Kilometer, dann macht das im Grunde keinen Unterschied mehr. Ja,
ja, und vor allem die Frage ist ja auch, weiß ich nicht, 30 Kilometer auf 600, müsste man jetzt nochmal ausrechnen. 30 Kilometer pro Stunde weniger auf 600 Kilometer, wie viel Zeit kostet
wenn
dich
ich 130
das?
Fahre, bin ich etwas über 4 Stunden unterwegs. Wenn ich 100 fahre, bin ich 6 Stunden unterwegs. Das ist schon ein Unterschied, wenn es dir darauf ankommt.
Ja.
Man kann sich natürlich auch ganz einfach ein bisschen ein anderes Mindset darauf schaffen. Also man kann sich in eine andere Haltung bringen und sich einfach denken, ich nuckel hier so lange, der Tag ist sowieso versaut. Ob ich jetzt 5 Stunden hier in dem Auto sitze oder 4 Stunden und danach 1 Stunde vor der Glotze, macht jetzt auch nicht so viel Unterschied.
Man kann mehr Podcasts hören.
Ja, kann man auch. Kann man aber auch zu Hause sitzend, wenn man den Fernsehton leise macht.
Ja, man kann auch Zug fahren, dann kann man lesen, schlafen oder sonst noch was tun. Aber das ist ja nichts für dich.
Naja, würde der Zug fahren und gäbe es irgendwie eine sinnvolle Möglichkeit, die Mitreisenden von sich fernzuhalten, fände ich Zugfahren gar nicht so schlecht.
Das hat mich jetzt ein bisschen an Peter Licht erinnert. Gesellschaft ist toll, wenn nur die Menschen nicht wären.
Ja, ist ja so. Menschen sind super interessant und toll, aber sobald die in Gruppen auftreten, können sie meinetwegen auch direkt wieder gehen.
Oh. Ach Mensch. Eine Kleinigkeit anscheinend, mal gucken, wie das auch weitergeht, ist, dass der Iran über die Kopftuchpflicht diskutiert. Mhm. Es könnte sein, dass das eine der ersten Auswirkungen dieser ganzen Syrien-Geschichte auf Iran ist, vielleicht, eventuell. Also, dass denen so ein bisschen die Muffe geht jetzt dort. Hatte ich ja letzte Woche ja auch schon gesagt, also dass in Syrien Assad gefallen ist. Das ist schon ein harter Schlag für den Iran, der da ja auch kräftig mitgemischt hat in dem Land. Und auch, naja, das war schon eine wichtige Stellschraube, was diese ganze Macht, die der Iran versucht im Nahen Osten auszuüben, angeht. Und das ist jetzt einfach mal weg gewesen. Und jetzt denken sie darüber nach, ob, also sie wollten ja nochmal die Kleidervorschriften, die sie nur Frauen machen in dem Land, also gilt ja alles nicht für Männer. Es ist ja ein Land, das gerne Frauen maßregelt, unterdrückt, wegsperrt, eventuell auch im Gefängnis ermordet, wie es 2022 passiert ist. Also ein Land, das gerne die Frauen unterdrückt und die Unterdrückung der Frauen als besonders tolle Politik feiert. Und jetzt scheint das so ein bisschen zu kippen. Also die Verschärfung der Kleiderregeln, die sie eigentlich machen wollte, die iranische Regierung zusammen mit den Mullahs, das ist, kann man ja auch immer nicht so fein voneinander trennen. Die Regierung ist ja eher so ein Marionettending, würde ich sagen.
Ganz ehrlich, ich habe das immer noch nicht wirklich verstanden, wie das im Iran funktioniert. Da gibt es einen Präsidenten, ja, und da gibt es ein religiöses Oberhaupt, mhm, und der Präsident hat was zu sagen, das religiöse Oberhaupt hat aber viel mehr zu sagen, aber genau, auch nicht jedem, aber immerhin Leuten, die sehr wichtig sind. Ich raff das nicht.
Ich
wahrscheinlich, weil ich Religion nicht raffe.
Es ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach zu durchschauen, weil, also natürlich gibt es offizielle Regeln und es gibt auch Wahlen und so weiter. Also es sieht auch offiziell so ein bisschen aus wie eine Demokratie. Der Präsident wird gewählt und so weiter. Und dann gibt es aber auch so Strukturen in dem Land, die sind nicht gewählt, sondern die werden ernannt und eingesetzt und haben sehr viel Macht. Die Revolutionsgarden zum Beispiel.
Ja, die aber eine Parallelstruktur zur iranischen Armee darstellen.
Genau,
was sich mir schon wieder gar nicht erschließt, vielleicht weil ich zu lange hier im liberalen Westen groß geworden bin. Aber eine Parallelarmee, die auf jemand anderen hört, das kann doch gar nicht funktionieren,
so
denke ich mir immer.
Wird sichergestellt, dass die religiösen Machthaber im Land tatsächlich auch ihre Macht ausüben können. Weil es kann ja nicht sein, dass irgendwie, es gab ja zwischendrin auch mal sogenannte gemäßigte Präsidenten. Also die wurden dann hier im Westen öfters so genannt.
Waren die nur jeden zweiten Tag Israel vernichten wollten und nicht jeden Tag, ne?
wenn man jetzt mal von dieser Israel-Frage absieht, sondern so, ne, also andere Themen wie eben zum Beispiel die, den Umgang mit Frauen betrachtet, dann kann man sagen, okay, die waren vielleicht von dem, was sie gesagt haben her, ein bisschen gemäßigter, aber es gibt dann eben die Revolutionsgarden, die schon sicherstellen, dass die religiösen Regeln im Land entsprechend eingehalten werden. Und dann gibt es noch ganz viele ungeschriebene Gesetze. Und auch ganz viel, also das ist ja das Problem an so einem Terrorregime wie dem, dass die Leute permanent Angst haben müssen, etwas falsch zu machen, weil sie gar nicht wissen, was als falsch interpretiert werden könnte.
Das ist das Problem jeder Diktatur.
Eben. Und deswegen, also von den ganzen Sachen fange ich jetzt gar nicht erst an. Die Geheimdienste spielen auch eine wahnsinnig große Rolle dort. Also das ist schon eher so, wie man es aus Filmen über die DDR kennt, dass eigentlich alles ausgespitzelt wird und du nirgends davor sicher sein kannst, dass irgendwas über dich rausgefunden wird. Also das ist schon extrem. Und deswegen, das mit dem, das ist nebeneinander her. Ich würde schon sagen, die Macht im Land haben die Mullahs, die Macht im Land hat die religiöse Führung im Land und die sagen, wo es lang geht. Und trotzdem, die Bevölkerung oder überhaupt das Regime, nennen wir es mal das Regime als Ganzes so, das funktioniert ja doch irgendwie, das hat Angst seit 2022, das hat Angst vor den Frauen, das hat Angst vor den Leuten, die auf die Straße gehen, die sagen, das ist hier eine Revolution. Klar, die ist nicht morgen vorbei, aber auf lange Sicht werden wir das hier schon schaffen. Und jetzt kommt nebenan noch Syrien und zeigt, ja, das kann man auch schaffen. Ja. Ja, also ein Regime, von dem alle gedacht haben, das ist extrem stabil, das wird nicht gestürzt, ist auf einmal weg. Und dann bekommen solche Töne aus Iran, wo eben dann darüber gesprochen wird, also ob die Kopftuchpflicht jetzt komplett kippt, halte ich eher für nicht sehr wahrscheinlich, aber sie nehmen zurück, was sie schon mal verschärfen wollten. Und es ist ein Zeichen davon, dass sie Angst haben.
Ganz ja, so ein bisschen den Druck aus dem Kessel nehmen, wenigstens an irgendwie einer kleinen Stelle. Es ist so ein bisschen wie Honecker damals, der die DDR ja dann auch ein bisschen geöffnet hat. Ja, klar, also das lebensverlängernd kann das durchaus sein für so einen Staat. Ja.
Das weiß man nicht, weil bei Honecker, das ist ein gutes Beispiel, ne, hat es jetzt vielleicht auch genau nicht lebensverlängernd gewirkt, dass er die ganzen Fesseln ein bisschen gelockert hat, weil die Leute die Freiheit dann ja auch nutzen, die sie bekommen.
Ja, aber die haben sie sich vorher trotzdem auch genommen. Also klar, es war dann einfacher, Westfernsehen zu gucken und so eine Sachen. Aber die, also ich weiß nicht, ob die DDR so üppig noch vom Westen finanziert worden wäre, wenn das weiter so ein Ulbricht-Regime gewesen wäre. Also so ein extrem kommunistisches Regime.
Das stimmt. Das
müssen Historiker beantworten, was weiß ich schon, mein Gott. Hier, ich weiß was.
Was weißt du?
Blick nach China fand ich eine sehr interessante Meldung, über die ich mich auch nicht aufregen kann. Der größte Ölkonzern Chinas hat gemeldet, dass im Jahr 2024 1,3%, das hört sich jetzt nicht viel an, 1,3% weniger Öl für Raffinerieprodukte verbraucht worden ist als im Vorjahr. Was sie jetzt vermuten ist, dass der Höchststand beim Verbrauch fossiler Kraftstoffe in China überschritten sein könnte.
Ach cool.
Ja. Und dieser Ölkonzern sieht als Hauptgrund dafür die wachsende Zahl an Elektroautos.
Ja.
sie rechnen damit, dass der Trend sich fortsetzt und der Benzinverbrauch bis 2035 um bis zu 50% sinken kann.
Ja.
Die Dieselnachfrage soll ähnlich stark zurückgehen. Insgesamt 220 Millionen Tonnen, um das mal in absoluten Zahlen auszudrücken. Das Einzige, was steigt, wird der Flugzeugtreibstoffverbrauch sein. Der steigt um bis zu 70%. Wenn man das dann hin und her rechnet, dann wird der Verkehrssektor insgesamt bis zu 140 Millionen Tonnen weniger brauchen. Und der Gesamtverbrauch an fossilen Raffinerieprodukten, da ist ja dann auch noch hier Gas und Petrochemie und sowas alles dabei, der Gesamtverbrauch soll auf bis zu 290 Millionen Tonnen fallen, Jahresverbrauch. Jetzt fragst du, wie viel verbrauchen sie heute und ich habe vergessen, es nachzuschlagen. Kann ich aber schnell nochmal machen.
Ich kann dir nur sagen, und das ist auch eine gute Zahl, die man für die Weihnachtsessen mit der Familie sich ganz einfach merken kann. Was ist der Pro-Kopf-Treibhausgasausstoß In China? 8 Tonnen im Jahr.
Acht Tonnen?
Genau wie wir.
Ich wollte gerade sagen.
Genau wie wir.
Ja.
Also falls da irgendeiner kommt mit, aber erstmal sollen die Chinesen, ja, die verbrauchen pro Kopf genauso viel wie wir. Wir müssen alle gleichzeitig. fand ich ganz interessante Zahl auch nochmal in dem Zusammenhang. Ich habe ja 3 gute Nachrichten gehabt. Eine hast du schon erzählt, also habe ich noch 2 gute Nachrichten. Und die erste gute Nachricht ist, dass gestern in Avignon ein Urteil gefällt wurde, auf das viele Menschen auf der ganzen Welt lange gewartet haben. Es ging um den Fall Dominique Pellicot. Hast du bestimmt auch von gehört?
Ja,
ich glaube,
ja.
Es ist nahezu unmöglich, nicht davon gehört zu haben.
Ich habe sogar eine Sendung darüber gemacht mit Annika Jöris, die ja da gelegentlich auch aus dem Gerichtssaal berichtet hat.
Ah ja, super. Und die gute Nachricht in diesem Fall ist, also für alle, die unter irgendeinem Stein gelebt haben in diesem Jahr, es geht um einen der wahrscheinlich krassesten Vergewaltigungsgerichtsverfahren der letzten Jahrzehnte, des Jahrhunderts.
Ich habe noch nie ein Größeres gehört, ehrlich gesagt. Also ich kann mich nicht an irgendwas erinnern, was größer war. Also mehr Angeklagte wegen Vergewaltigung, vor allen Dingen auch nachweislich. Also das war ja, das ist ja, normalerweise ist Vergewaltigung ja tendenziell undokumentiert. Und in dem Fall war das ja durchgehend dokumentiert.
Genau, also der Dominique Pellicot, der Hauptangeklagte, hat fremden Menschen seine Frau, die er betäubt hat, für Vergewaltigungen angeboten. Es gibt mit Video dokumentiert über 200 Vergewaltigungen von Giselle Pellicot. Und das ist irgendwie durch Zufall, also durch eine ganz andere Geschichte, wo die Polizei sein Haus durchsucht hat, haben sie diese Videos gefunden, ans Tageslicht gekommen. Und mit ihm konnten 50 weitere Angeklagte vor Gericht gebracht werden, die eben in diesen Videos identifiziert werden konnten. Es waren insgesamt über 80 Personen, aber es konnten eben nicht alle identifiziert werden. Und das Krasse an diesem Fall ist, und das ist auch das, was alle Frauen so bewegt, ist, dass Giselle Pellicot gesagt hat, dieser Prozess muss öffentlich geführt werden. Weil normalerweise würde sowas nicht an die Öffentlichkeit kommen. Ja. Normalerweise würde das Opfer sagen, nein, auf gar keinen Fall. Das Opfer würde sich schämen in der Regel. Und das ist genau die Botschaft, auch die von diesem Prozess ausgeht, dass Giselle Pellicot irgendwann gesagt hat, nö, die Scham muss die Seite wechseln. Die müssen sich schämen und das vor aller Öffentlichkeit. Die haben sogar in diesem Prozess diese Videos öffentlich gezeigt. Das wollte das Gericht auch erst nicht. Und auch da hat sich Giselle Pellicot für eingesetzt, dass das passiert. Das heißt, theoretisch hätten alle auf irgendeine Art und Weise sehen können, was da passiert ist. So. Und jetzt wurde eben gestern tatsächlich das Urteil gesprochen. Dominique Pellicot bekommt die Höchststrafe, muss für 20 Jahre ins Gefängnis und alle 50 Angeklagten sind schuldig gesprochen worden. Es ist niemand freigesprochen worden. Das haben sie nämlich dann versucht, also die typischen Ausreden, so ja, ich wusste ja gar nicht, dass das gar nicht im Konsens mit ihr geschieht und so weiter. Also ich weiß nicht, wie man Sex mit einer betäubten Frau haben kann und denken kann, das sei konsensual.
Ich glaube nicht, dass man das denken kann. Ich bezweifle das.
Ja.
Insofern. Das war die Ausrede.
Ja, eben. Es war eine Ausrede und das Gericht ist dieser Ausrede nicht gefolgt bei keinem einzigen der Angeklagten. Und das fand ich wirklich eine gute Nachricht dieser Woche. Und ich glaube, dieser Fall, ich habe auch mit meiner Tochter diese Woche sogar drüber geredet, die natürlich auch davon so am Rande mitbekommen hat, aber gar nicht wusste, um was für ein Ausmaß es da ging. Und das Signal ist wirklich dieser eine Satz, so die Scham muss die Seite wechseln. Wenn dir sowas passiert als Frau, es muss ja nicht gleich ganz so krass sein, aber egal, was dir passiert als Frau, das Opfer muss sich nicht schämen, der Täter muss sich schämen. Und da ist, glaube ich, jede Frau auf der ganzen Welt, ja, Giselle Pellicot, einfach nur dankbar, dass sie diesen Weg gegangen ist, ne?
Im Patriarchat muss sich natürlich die Frau schämen, weil die wollte es ja nicht anders. Und warum hat sie denn diesen kurzen Rock getragen?
Eben, das ist
Männer, halt, Männer können ja leider nicht anders.
Das ist halt Teil des Machtinstruments. Und ja, das hat sie genommen, einmal durchgebrochen und gesagt, nö.
Das ist was für eine Kraft man dafür braucht. Das ist wirklich unglaublich. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
Ja, sie hat auch immer mal wieder Interviews gegeben und gesagt, also innerlich ist sie komplett zerstört, aber ja. Sie macht das für all die anderen Frauen und für all die anderen Opfer. Und
hast du mitgekriegt, es gab auch irgendeine Recherche, Das hatte ich dann allerdings auch nicht gelesen, dass es irgendwie, dass es relativ üblich ist und dass es reichlich Telegram-Gruppen gibt, in denen betäubte Frauen zur Vergewaltigung angeboten würden. Hast du das mitbekommen?
Das habe ich nicht mitbekommen, aber tatsächlich ist es nicht unbekannt, dass das häufiger passiert. Und deswegen, also das war jetzt auch was, was Aufmerksamkeit auf ein Verbrechen gelenkt hat, das vorher total vielen überhaupt nicht bekannt war, dass das passiert.
Ja, das ist ja auch völlig absurd. Also das kann sich
Nein.
als, also ich bin jetzt so ich als völlig normaler ich Mann, so ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was man, also ich kann überhaupt kein weder einen Lustgewinn noch einen gefühlten Machtgewinn könnte ich daraus ableiten, mir eine Betäubte oder eine Bewusstlose herzunehmen, um mit der was auch immer zu machen. Also das ist mir völlig, ist völlig schleierhaft, wie das geht. Das ist mir schon
Dominique
völlig
Pélicaud
schleierhaft, wie das
hatte.
bei Vergewaltigungen geht. Aber dann auch noch eine Bewusstlose, das ist irgendwie, ich kann mir das so sehr nicht vorstellen, dass ich mir wirklich nicht vorstellen konnte, dass es in solchem Ausmaß sowas überhaupt gibt.
Ja.
Also.
Dominique Pélicaud hat in einem relativ kleinen Radius Dutzende Männer finden können, die dazu bereit sind. Und das ist halt, glaube
Das
ich, auch eine Botschaft an viele Männer, die jetzt so total aufwachen und denken, ja, fuck, darum haben Frauen lieber Kontakt mit einem Bär, wenn sie im Wald sind,
Ja.
als mit Männern.
Ja,
Weil
das
sie
ist,
sich
ja.
vielleicht vorher noch darüber aufgeregt und denken jetzt,
Ja.
okay, ja, verstehe ich.
Das ist völlig krass. Hier, ich habe noch eine kleine gute Nachricht. Das Deutschland-Ticket
Ja.
ist finanziell gesichert für 2025. Das heißt, wir werden 2025 dann nur Diskussionen darüber sehen, wie man es möglichst so verteuern kann, dass es unattraktiv wird, wie damals mit dem Schönes Wochenende-Ticket. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, von der Bahn das Schöne Wochenende-Ticket. Das waren 25 € damals, glaube ich, und du konntest das ganze Wochenende fahren. Ich glaube, konntest sogar noch Personen mitnehmen, was super beliebt war, super angekommen ist. Und dann haben sie aber die Rahmenbedingungen für das Ding immer stärker verschärft. Dann durfte keiner mehr mitnehmen, dann wurde es teurer, dann durfte nur noch freitags und sonntags morgens zwischen 5 und 6 Uhr fahren, was weiß ich was. Und dann wollte es keiner mehr haben. Dann haben sie es eingestellt und haben gesagt, na ja, hat ja nichts. Das wollte ja keiner haben. Ich vermute mal, dass sowas Ähnliches auch mit dem Deutschland-Ticket passieren wird, weil das einfach ein zu gutes Ding ist. Wie dem auch sei, 2025 ist das Deutschland-Ticket finanziert.
Yes.
Es trägt sich halt nicht selbst, sondern die öffentliche Hand muss Geld dazu schließen, was völlig in Ordnung ist, weil die öffentliche Hand schießt immer Geld dazu, wenn es um öffentlichen Verkehr geht. Das Einzige, was passiert ist, es wird 9 € teurer. Im Moment kostet es 49, ab Januar kostet es dann 58 €.
Was
So,
das
aber
Doppelte
immerhin.
von 29 ist. Und hier kommt die gute Nachricht für alle Berlinerinnen und Berliner mit einem Berlin-Abo.
Erklär, das habe ich nämlich nicht gerafft. Also bitte.
Ich war auch. Es war eine Nachricht beim RBB und darin stand, alle Personen, die ein Berlin-Abo haben, das ist sozusagen, naja, so eine Art Deutschland-Ticket für Berlin, für 29 Euro kann man, also für 29 Euro im Monat kann man durch ganz Berlin fahren. Das gibt es schon seit, weiß ich nicht, ich habe es seit August oder so. Es gibt es aber auch schon ein bisschen länger. Und dieses Berlin-Abo wird jetzt vom Senat eingestellt, also vom
Okay.
Berliner Senat. Weil das haben die auch schon gesagt, so, die kürzen ja überall und eigentlich kürzen sie alles, was dir
Alles,
und mir
was die
lieb
Stadt ein
und
bisschen
teuer ist.
lebenswerter
Genau.
macht. Ja.
Das kürzen sie alles schön weg und dazu gehört auch das Berlin-Abo. Aber sie können es halt nicht sofort einfach einstellen, weil das war halt ein Jahresabo.
Ah, okay.
Also zum Beispiel
Da war mein Denkfehler.
habe
Okay,
es
ja.
im August abgeschlossen und das geht jetzt noch bis Juli. Und viele andere haben es vielleicht erst, weiß ich nicht, im Dezember, also bis 10. Dezember, bis dann die Meldung kam, das wird eingestellt, konnte man noch ein Jahresabo dafür abschließen.
Ah.
Glückwunsch an alle, die das gemacht haben bis noch im Dezember. Die dürfen jetzt ein Jahr weiter mit dem Berlin-Abo fahren.
Ernsthaft? Das heißt, ich hätte im Dezember noch mal. Ah, das ist ja ärgerlich.
Für
Oh, das
29
ist ja.
Euro. Und das Geile ist jetzt, der Senat hat dann ausgerechnet, dass sie, also es gibt halt eine Differenz zwischen dem nächst teureren normalen BVG-Abo, das dürfte dann wahrscheinlich die Umweltkarte oder so sein, und dem Berlin-Abo. Und der Senat zahlt diese Differenz der BVG.
Oh, das ist ja nett.
Und jetzt haben sie sich ausgerechnet, weil sie müssen ja diverse Abos noch weiter bezahlen. Das ist ja ein Jahresabo. Das
Ja.
haben sie sich ja selber so eingebrockt, dass sie festgestellt haben, na gut, wenn wir das jetzt umwidmen auf ein Deutschland-Ticket, also wenn wir sagen, jedes Berlin-Abo ist ab sofort automatisch ein Deutschland-Ticket, dann müssen sie dem Bund weniger zahlen, nämlich 29 Euro, das ist die Differenz, als der BVG jetzt. Und deswegen sind ab Januar alle Berlin-Abos Deutschland-Tickets automatisch, weil es billiger für den Senat ist. Super, oder? Da habe ich echt mal gedacht, es kommt selten vor und schon gar nicht unter dieser Regierung, aber das ist doch mal cool, Berlinerin zu sein. Für 29 Euro ein Deutschland-Ticket.
Das ist also da, ja, das hätte sogar ich noch irgendwie eingesehen. Zumal ich in letzter Zeit sowieso mehr Geld für die BVG ausgebe. Und da hätten sich 30 Euro hätten sich jetzt wirklich gelohnt für mich. Naja, das Leben ist
Tut mir
hart.
sehr leid, Holger, da warst du zu spät.
Ja, aber so ist es halt. Wenn man normalerweise ungern ÖPNV fährt,
Dann hat man solche
muss man halt
Dinge
irgendwann,
nicht auf dem
genau,
Schirm.
muss man halt irgendwann Strafe zahlen.
Ja, du zahlst keine Strafe, du genießt nur nicht das, was jetzt die ganzen, die das ja auch
Das
vorher
sind, es
nicht
sind
wussten.
auch das sind Kosten.
Ja, also niemand, der das abgeschlossen hat, wusste das ja, dass das so kommen wird. Insofern, das war für alle eine sehr positive, im Grunde eine kleine schöne Weihnachtsüberraschung. Und was auch eine schöne Weihnachtsüberraschung ist, das ist meine zweite gute Nachricht, die habe ich bei der BBC gehört. Wir reden ja oft darüber, wie viele Arten schon wieder ausgestorben sind. So. Das ist ja ein häufiges Thema, weil wir mit dem Klimawandel und anderen Umweltzerstörungen dafür sorgen, dass Tiere, die sich eigentlich recht gut an ihre Ökosysteme angepasst hatten, einfach nicht mehr überlebensfähig sind in diesen Ökosystemen. Und deswegen sagen wir jedes Jahr Tschüss zu bestimmten Arten. Was wir aber vielleicht auch mal öfter sagen sollten, ist, dass jedes Jahr auch neue Arten entdeckt werden, die von denen wir vorher noch gar nichts wussten. Und allein in diesem Jahr hat das National History Museum in Großbritannien 190 neue Arten benannt. Also die ist vorher so, die gab es schon, aber die hat noch keinen Namen, die hat man vorher noch nicht in Anführungszeichen entdeckt. Und diese 190 neuen Arten, ich verlinke dann einen schönen Artikel. Und das war so schön in der BBC, da hatten sie da so einen Wissenschaftsredakteur, der halt gesagt hat, naja, das ist doch das Schöne daran, hier auf diesem Planeten zu sein. Du läufst durch die Welt und da hinter diesem Baum könnte schon die nächste völlig neue Art sein, die man bisher noch gar nicht auf dem Schirm hatte und nicht
Und die
gekannt
dir
hat.
feindlich gesonnen ist und dich
Ach na ja, das sind.
mit Haut und Haaren, Stumpf und Stiel
Ja,
verspeist und
es sind ein paar Schlangen dabei, ich glaube jetzt aber nicht menschenfressende, aber das meiste sind natürlich Insekten, ne? Also es ist die kleinen, krabbeligen Tiere, die haben immer noch Überraschungen für uns parat und auch was so alles im Meer herumschwimmt und vor allem je tiefer, desto unerforschter, sage ich mal, das ist auch immer noch für Überraschungen gut.
Ich finde, je tiefer im Meer, desto hysterischer sehen diese Tiere aus.
Ja, das müssen sie auch,
Das
das
ist echt
müssen
so.
sie auch. Und was ich nicht verschweigen möchte, ist die Benennung der Schlange namens Anguiculus dicaprioi. Also das ist eine Schlange, die wurde tatsächlich nach Leonardo DiCaprio benannt, der nicht nur Schauspieler ist, wie wir alle wissen, sondern auch ein Umweltschützer. Und das ist nur eine der vielen Schlangen, die entdeckt wurden und eins von über 190 Tieren, die allein das National History Museum dieses Jahr benannt hat und neu damit sozusagen in den großen Katalog von Leben und Tierwelt auf diesem Planeten hinzugefügt hat. Das finde ich meine, wie gesagt, ja, es sterben auch viele aus und so weiter, aber es gibt noch viel zu entdecken in der Natur. Und es ist ja ein weiterer Grund eigentlich zu sagen, okay, wir müssen diese Natur endlich schützen. Ja, so viel zu den guten Nachrichten.
Jetzt müssten wir eigentlich zum Limerick kommen, weil da ging es ja auch um Krabbeltiere.
Ich wollte gerade sagen, der Übergang ist eigentlich perfekt vom Krabbeltier zur Schabe. Hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker in dieser Woche zum Thema, naja, es war Kakerlake oder Schabe im Angebot, gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Es wollten zwei Raben aus Schwaben im Graben an Schaben sich laben. Doch letztere waren im Nahkampf erfahren, weshalb sich die Raben ergaben.
Sehr schön. Aben, Aben, Aben. Super.
Na, welcher war dein Liebster von dir?
Ja, es ist ein bisschen das Versmaß durch, aber ich finde, das ist ein guter Appell in diesem Limerick. Und der kommt von Möhre und lautet: Es war mal eine Frau, die war obdachlos. Sie wünschte sich so sehr eine neue Hose. Aus der sehr milden Gabe grinst fies eine Schabe. Das fand sie dann wirklich sehr achtlos. Und schreibt drunter: Leute, spendet nur brauchbare und saubere Kleidung oder gleich Geld, damit sich die Personen ihre Klamotten selber aussuchen können.
Sehr gut. Guter Appell.
Aber du weißt ja, wenn man ihnen Geld gibt, dann kaufen sie sich ja nur Schnaps und Zigaretten davon. Mhm. Wo ich seit Jahren denke, ja und? Dann kauft der sich halt Schnaps, wenn es ihm damit besser geht.
Das kommt noch oben drauf.
Ja.
Ich nehme den da drunter von Lioba. Die schreibt: Es war mal eine kleine Schabe, die durchquerte die Küche im Trabe und rief: Reste vom Feste, das ist immer das Beste. Mal sehen, was ich hier so habe. Ist also auch schon Weihnachtsstimmung bei den Kakerlaken.
Du hast nicht Melina genommen, das finde ich ja jetzt seltsam.
Weil ich nicht immer Melina nehme.
Doch.
Willst du gern Melina nehmen?
Nee, aber ich habe gedacht, die nimmt Melina, habe ich gedacht. Aber ihr werdet ja auch nicht fürs Denken bezahlt, komm.
Viel, viel wichtiger.
Ach
was
so.
Nehmen wir für ein Thema für die erste normale Wochendämmerung im neuen Jahr?
Frost.
Frost. Das ist gut, das ist gut. Ne? Vielleicht haben wir ja.
Wann ist denn die erste normale Wochendämmerung im neuen Jahr? Muss ich direkt im Januar, Anfang Januar schon wieder an die Stanze?
Willst du nicht?
Muss ich?
Ja.
Mist.
3. Januar steht hier im Kalender.
Verdammt. Bisschen Urlaub wäre ja auch mal schön, Ausbeuter.
Du musst dir einfach Urlaub nehmen, wenn du Urlaub willst.
Ja, aber dann verdiene ich kein Geld und ich bin darauf angewiesen.
Das ist nicht mein Problem. Ja,
Augen auf bei der Berufswahl, Freundchen.
Ja, eben. Ich guck mal, ob es am 3. Januar Frost gibt. Naja, also am 2. jedenfalls nicht. Zumindest nach der jetzigen Vorhersage. Kommen wir zum Börsenticker. Montag.
Rekordlauf der Nasdaq geht weiter.
Dienstag.
Dow mit längster Minusserie seit 1978.
Mittwoch.
Zinsschock an der Wall Street.
Donnerstag.
Weiter viel Skepsis an der Wall Street.
Freitag.
Wie tief kann der DAX jetzt fallen?
Ja, ich habe auch gedacht, haben wir den Trump-Effekt überwunden und jetzt kommen wir wieder zurück zur Realität, ja?
Na, die Realität wäre eine Jahresendrallye, also eigentlich müsste es weiter aufwärts gehen.
Ja, aber vielleicht haben Leute, nachdem sie erst ein bisschen euphorisch waren mit Donald Trump, cool, das ist gut für die Wirtschaft, nochmal nachgedacht. Vielleicht haben sie nochmal nachgedacht.
Oder, das kann auch sein, wir sehen hier Gewinnmitnahmen.
Oder die Leute mussten einfach ein paar Aktien verkaufen, damit sie Weihnachtsgeschenke kaufen können.
Wieder zu viel Trading Places geguckt. auf Deutsch, die Glücksritter Eddie Murphy, Dan Aykroyd spielt in der Weihnachtszeit diese Wette, der eine wird arm, der andere wird reich.
Hätte man nicht einen besseren deutschen Titel finden können?
Ist
schwierig,
deutsche,
aber...
Ja, man kann es halt...
Man kann es ja wenigstens versuchen.
Man kann es lassen. Ich bin ja der Meinung, also man kann es ja wirklich wenigstens einfach so sagen, der heißt jetzt halt Trading Places.
Ja.
So. Also ja, schlimmer als das Hotte Kowalczuk sagt... Gehen wir heute in Trading Places, kann es nicht werden, weißt du?
Das stimmt. Kommen wir zu unserem vorletzten Faktencheck in diesem Jahr. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Was konntest du denn noch finden, was du gerne korrigieren oder auch ergänzen würdest?
Ihr habt ja die Frage aufgeworfen, ist Sarah Wagenknecht eigentlich Kanzlerkandidatin? Und tatsächlich... Ja, Zitat aus ihrer eigenen Partei, die aktuelle Kanzlerkandidatin-Inflation bringt auch das BSW in Zugzwang. Also man sei sich in dieser Partei durchaus bewusst, dass man keine Chance darauf hat, die Kanzlerin zu stellen, aber wollte sich das jetzt auch nicht nehmen lassen. Und genau, es kam dann ja auch so ein bisschen die Frage auf, wer ist denn jetzt tatsächlich bei diesem TV-Duell dabei? Also Mitte Februar wird es bei ZDF und ARD jeweils eine Wahlarena mit 4 KandidatInnen geben, CDU, AfD, SPD und Grüne.
Okay.
Dann ist der 21. Dezember der kürzeste Tag des Jahres. Das heißt, ab dem 22. werden die Tage wieder länger. Und bezogen auf die Dieselnachfrage in China habe ich eine kleine Zahlenkorrektur dabei. Da soll diese Nachfrage laut diesem CNPC bis 2035 auf 100 bis 120 Millionen Tonnen zurückgehen.
Mhm.
Genau, dann habe ich, hattest du ja die Zahl mitgebracht, dass der Treibhausgasausstoß von China und Deutschland bei beiden Ländern bei 8 Tonnen liegt. Ich habe auch Zahlen gefunden von EDGAR, das ist die Emissions Database for Global Atmospheric Research von der Europäischen Kommission. Da liegt China bei 9 Tonnen und Deutschland bei 7 für 2023. Und dann gibt's noch so ein Projekt, das heißt Global Carbon Project. Da liegt China bei 8 und Deutschland aber auch bei 7. Sehr nah beieinander ist es natürlich trotzdem.
Okay, danke für die Präzisierung.
Ich denke, das Argument zieht am Esstisch an Weihnachten trotzdem. Dann habe ich für die Shownotes nochmal den Link zu dieser sehr schockierenden Recherche von Steuerung F zu diesen Vergewaltigernetzwerken auf Telegram mitgebracht. Die Netzwerke, die dort aufgedeckt wurden, da sind 70.000 Mitglieder aktiv, die sich eben gegenseitig Tipps geben, wie man Frauen vergewaltigen kann, Partnerin vergewaltigen kann, in denen auch der Fall Pelicot diskutiert wird und es darum geht, ob die Leute die Videos schon gesehen hätten und was man sozusagen daraus mitnehmen könne für die eigenen Straftaten. Also eine sehr, sehr schockierende, fürchterliche Recherche, die sich aber trotzdem anzuschauen lohnt. Und dann auch schon wieder hier nur so eine klitzekleine Präzision fürs Ende. Das 29-Euro-Ticket in Berlin wurde Anfang Juni hier eingeführt.
Hm.
War also kein halbes Jahr aktiv, bevor es dann wieder eingestampft wurde. Aber ich bin tatsächlich auch eine der Glücklichen, die es sich geholt hat und die jetzt profitieren kann. Aber ja, also einmal Glück gehabt, wie du schon sagtest.
Darauf ein frohes Fest.
Danke gleichfalls und bis im nächsten Jahr.
Bis im nächsten Jahr. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung. Und wir sind auch wirklich am Ende. Also nicht nur der Sendung. Wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen, vielen Dank für alle, die diese Sendung möglich machen. Ich muss sagen, ich war wirklich sehr gerührt und sehr demütig, als ich diese Woche Postkarten geschrieben habe. Für alle,
ich hasse jetzt meinen Namen, nachdem ich die unterschrieben habe.
Oh Mensch, es tut mir so leid. Ich hasse Postkarten und Weihnachten, nachdem ich die geschrieben habe, aber alles gut. Weil ich nämlich festgestellt habe, dass es da Leute gibt, die sind seit September 2017 bei den Ultras oder im Fanclub.
Geil.
Das finde ich wirklich, also vielen, vielen Dank. Und weil ich diesen Menschen so dankbar bin, habe ich heute die Liste, die wir gleich vorlesen, mal anders sortiert. Und zwar von oben nach unten. Also wen wir zuerst vorlesen, ist am längsten schon mit dabei.
Okay.
Schon nach, und wenn sortiert wir, wenn nach Ultras und Fanclub.
Wenn wir als letzten vorlesen, der ist doof, oder wie?
Nein, der ist jetzt halt, hey, wir freuen uns über alle, die dabei sind. Aber ja, krass finde ich wirklich Leute, die quasi seit Beginn, also nicht seit Beginn der Wochendämmerung,
ja,
aber
uns
seit
treu geblieben
wir
sind,
auf die angewiesen
toll.
Sind. Ja.
Ja.
Und die lesen
das
wir
ist
jetzt
wirklich
vor.
Toll. Jörg Schickis für mehr Flausch.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
David Hasenbeck.
Justus Wilhelm.
Erik Fröhlich.
Bernd und Froschi Wehmüller.
Sabine Lorenz.
Dins 1.
Joachim Urlas.
Arndt J. Kästner.
Marc Bremer.
Jens, ich bewerbe mich für den Jack Reacher Podcast Vielweg.
Oliver Delpi.
Wing Commander Lord Flescherts Expedition ins Tierreich heute. Der Orientierungsruf des europäischen Eichhörnchens. Hallo, wo sind denn alle?
Der letzte Raver. Hallo? Ich war mal so ein Jingle bei Fritz, fand ich, als wir da noch geile Jingles hatten. Oh. Fritz präsentiert den letzten Raver der Welt. Hallo? Hallo? Rufus Platus.
Nu sagen Chris und Moni.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Bei all dem galoppierenden Wahnsinn sollten wir Afghanistan nicht vergessen. Der afghanische Frauenverein hilft weiterhin den Frauen dort.
Alexander Klink.
Adrian Hauptmann.
Jetzt fällt mir noch ein Jingle ein. Der Verwunderte, Verwundete war auch geil. Hä? Aua? Guido Baulich.
Olaf und Fiete.
Der Jan.
Andreas Werner.
Sodan Muss und so weiter.
Silke Dietz.
Jessica Kogoy.
Doppeldeckerfahrrad.
Stefan Havranek.
Der Dösewicht ist gerade sehr mies drauf.
I feel you. Ich weiß nicht warum, aber I feel you. Holgi, wann kommt NSFW 100?
Martin Afanasiev.
Oliver Delpis Verlobter, der zu unkreativ für einen neuen Spruch ist.
Heiko Linke.
Simone Stolz.
Babette Bauer.
Kirsten gibt wegen der Inflation dieses Jahr einen Ultra-Beitrag für die Weihnachtspostkarte der Wochendämmerung.
Und hier der Fanclub.
Oliver Förster.
Markus Krause.
Frohe Weihnachten aus dem schönen Münsterland.
Anna Roth.
Josef Porter.
Lisa und Sebastian.
Hanni und Susi.
Magali Kreuzfeld.
Anja und Jan aus Bielefeld.
Florian Link.
Uwe Zieling.
Tobias Herbst.
Christian Steffen.
Es ist Herbst. Auf dem Feld die Kürben.
Der Fossibär.
Katharina Höhl.
Jürgen Schäfer.
Johannes Möller probiert auch mal aus, den Namen zu ändern.
Claude Fankhauser.
Simon Häkler.
Moss the Techie freut sich auf das nudelige Lichterfest, an dem wir Pastafari um unsere Lichtermasten sitzen, unseren Wein genießen und die Fabel vom Weinberg des bösen Herrn erzählen, damit alle den Wein und die schwere Arbeit der Winzer achten und natürlich auf die Weinachtenkarte rahmen.
Philipp Kaden.
Gian-Andrea Konzett.
Sven Rudloff.
Thomas und Corina.
Annika H.
Tobias Wirth.
Thorsten Wehneu.
Jan Heck.
Pia und Thomas wieder in Wien.
Oliver Kohlfink.
Clemens Langhans und Christoph Henninger. Sind die Plätzchen, die wir stechen, erstmal auf den Ofenblechen?
Christoph Henninger und Clemens Langhans warten wir gespannt. Verbrannt.
Martin Unterlechner.
Céline Dion-Neubig.
Markus Boslett.
Olli Frank.
Das ist jetzt natürlich ein bisschen durcheinander. I'm sorry. Der Witz wird nächstes Mal wieder funktionieren.
Ach so, aber funktioniert auch so, finde ich.
Also, ach so, okay.
Weil Céline Dion ist, ich fand die Musik nicht so, also es ist ein Geschmacksurteil, aber ich, Céline Dion löst bei mir schon Feixen aus. Also,
okay. Ja. Wolf Graz.
Boris Perner.
Matze aus Spandau.
Mike Rochburns.
Nico Linder.
Detmar Liesen.
Matthias Flader.
Thomas Bauer.
Johannes Bauermann.
Matthias Richter.
Nils und Hilke.
Was this Kenny Rogers in your bathroom? Yes, he just dropped in to see what condition my conditioner was in.
Daniel.
Ist das Kenny Rogers? Das ist nicht Kenny Rogers. Das ist nicht, Credence? War Kenny Rogers bei Credence? Das finde ich jetzt aber. Faktencheck.
Der hört nicht mehr zu. Daniel Bruckhaus.
Audra Fischer.
Aber wir haben ja sozusagen einen Crowd-Faktencheck.
Eine Schattenredaktion.
Ja, genau. Somebody once told me the world is gonna roll me.
Martin Barfuß hat jetzt endlich seinen neuen Arbeitsvertrag unterzeichnet und so weiter.
Herzlichen Glückwunsch trotzdem. Ja. Der Schommi sagt Danke.
Die Mulle.
Arne Kamola.
Moritz Timm.
Andrea und Hans.
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Florian Rempel.
Eigentlich heiße ich Dana.
Hat Uroma eine Uhr um, ist Uromas Uhr um die Uroma drum.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Sabine Stern.
F&H.
Thomas Stein.
Andreas Freund.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie?
Sebastian Quapp.
Ralf Herbst.
Sebastian Banse.
Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie?
Céline Neubig.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Nach Versuch wie Miley zu posieren, Lindner mit Kettensägenverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.
Hast du bei Übermedien im Adventskalender die Bild-Titelseite, die der Postillon gemacht hat, gesehen?
Nee.
Es ist... Es ist sehr lustig, also weil es ist einfach alles drüber, alles ja. Komplett drüber, Dingsbums, Schock, wie war das, Bratwurst-Oma mit Sexverbrechen, ich weiß es nicht, also es ist alles ganz, ganz schlimm, es ist lustig. Mariana Friedrich.
Cristiano del Tauscho.
Kati grüßt Juni.
Suse und Martin Stöckert.
Nevermind.
Daniela Stark.
Robert Mannig.
19.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Silke Hartmann.
Bernd Nossem.
Tim Klausmeier.
Thomas Stein.
Claudia Taschow.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Cindy und Timmy Wüst.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
Braun, Weihnachtspunsch, während Priscilla und Gwyneth Molesworth mit Hingabe den Christmas Pudding mit Brandy trinken. Higgs und frohe Weihnachten.
Ey, du Opferkathole.
Martin Buchka.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Jörn Arne Göttich und Maurice Loh sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Marc Riese.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern.
Andreas Klein.
Mareike grüßt Barbara und dankt der Wochendämmerung für die wöchentliche Erhellung.
Martin Wittmann.
Katrin Apel.
Jan Beilicke.
Der Alexander Hauser.
Günther Stück.
Habe ich auch ganz groß auf die Karte geschrieben. Der Gotti.
Peter Blachani.
Fand den Bärtscheiß ja noch nie richtig lustig, aber was haltet ihr von Reichbjörnchen?
Ich fand den Bärtscheiß total lustig, vor allen Dingen seit irgendwer im Bundestag ihn so angesprochen hat mit der Begründung, das hätte er so im Internet gelesen. Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber das fand ich, seitdem finde ich das richtig gut. Ne, wieso? Steht doch im Internet.
Ja, vor allem die Leute, ja, das ist super und ich finde es eigentlich auch lustig, wenn Leute das aus Versehen sagen. Das hatte ich jetzt auch schon mal ein paar Mal im Podcast, wo ich das, die ich geschnitten habe. Ich musste es leider immer rausschneiden, aber also ich sag's ja, also ich selber in meinem Podcast sag's ja absichtlich, damit andere Leute in ihrem Podcast es unabsichtlich sagen.
Ja, so ungefähr. Ich kriege das aber auch nicht, je nachdem, in was für einem Redefluss ich bin, heißt er bei mir halt auch Bernd oder Björn und ich muss drüber nachdenken, wie er eigentlich wirklich heißt.
Nee, da gibt's also bei mir keine Varianten.
Reichsberndchen.
ja.
Dirk B.
Katrin Czernotzki.
Frank Nitsche.
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Jan van Finkenreue.
Axel Rasmussen.
Maximilian Schiffers gratuliert seiner Schwester Lisa zur erfolgreichen Disputation. Ja, da gratulieren wir aber.
Ja. Oliver Kleinert.
Simon Axmann.
Tim Weber.
Schrei deinen Scheiß ins Internet und so weiter.
Benjamin Hupp.
Captain Blackadder definitely did not shoot this delicious plump-breasted pigeon.
Nils Planthold.
Sabine Haider.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Tobi K.
Ich auch. Der Tobi bittet um Orientierung. Mir, linksliberal und grün, ist zurzeit völlig egal, wer die Wahlen gewinnt. Hauptsache eine starke, handlungsfähige Koalition, die klar unsere Weltordnung und Ukraine verteidigt. Alles andere ist gerade Luxus. Yes or no?
Alice und Biele.
Ich glaube, wir sollen Orientierung geben, Holger.
Ach so, yes.
Danke und schöne Grüße.
Janine Schöne. Sagt sich natürlich leicht yes, nachdem ich eben gesagt habe, was für Probleme ich mit der CDU unter Friedrich Merz habe.
Ja, und ich weiß auch gar nicht, welche Koalition das sein soll. Es wäre schon am ehesten dann schwarz-grün, glaube ich, bei alle anderen.
Grün-schwarz wäre es eigentlich.
Ja, bei alle anderen.
Also grün-schwarz. Grün-Schwarz und die CDU trotz den Grünen dann so ein bisschen hier so, was weiß ich, Entlastung für die Reichen ab oder so. Und dafür kriegen wir dann eine ordentliche Außensicherheitspolitik.
Ich wähle ja seit Jahren immer die Partei, die am ehesten was gegen Klimaveränderungen tut, aber...
Ja, wobei da bin ich dann, wie gesagt, das war zum Beispiel, was ich auch vorhin mit innenpolitisch meinte. Ich glaube nicht, dass eine CDU-geführte Regierung da überhaupt irgendwelchen Spielraum hat.
Das stimmt, aber der Spielraum ist ja auch schon unter einer Regierung mit grüner Beteiligung gewesen, weniger zu tun, als eigentlich im Paris-Abkommen steht.
Ja, das ist klar, ja.
Und wahrscheinlich kann man noch weniger tun. Also noch mehr weniger tun, so meine ich.
Ja, kann man. Andererseits glaube ich aber auch, dass an manchen Stellen der Zug einfach auch abgefahren ist. Also so dieses Atomkraftwerke-Blödsinn, den sie da die ganze Zeit reden.
Gut.
Sowas, das wird halt nicht passieren. Ja, als nächstes wird irgendein Hersteller in Europa erschwingliche Elektroautos bauen und dann werden die auch jeden Markt aufrollen. Wahrscheinlich wird das nicht Deutschland, also keine deutsche Firma sein. Nee, wahrscheinlich wird das sowas wie Stellantis. Oder die Chinesen kriegen irgendwie den Dreh raus, dass sie ihre Autos auch hier für 20.000 verkaufen können, während unsere vergleichbaren einheimisch gebauten Autos mehr als das Doppelte kosten. Das sind so Sachen, also sieht alles so ein bisschen hoffnungslos aus oder aussichtslos, aber ich habe das dringende Gefühl, dass die Welt sich trotz aller Probleme, insbesondere ordnungspolitisch, sicherheitspolitisch, trotz aller Probleme sich die Welt in eine bessere, zumindest technologisch bessere Zukunft entwickelt.
Ja, es ist ja auch einfach wirtschaftlich sinnvoll.
Genau.
Ich glaube, da regelt dann tatsächlich ein Stück weit der Markt. Das klingt total
nicht der
dumm,
Markt, sondern die Interessen der Industrie regeln da. Und die Industrie ist ja da auch, zumindest was ich so die letzte Zeit gelesen habe, relativ klar und sagt,
gebt so uns wie, Vorgaben.
Genau, jetzt dreht bloß nicht das Gebäudeenergiegesetz schon mal. Hört auf, daran rumzuspielen. Jetzt wissen wir, wo es lang geht, jetzt wollen wir da auch lang. Solche Sachen. Also ich bin ja nur wirklich Kulturpessimist, aber ich mache mir nicht so große Sorgen, ehrlich gesagt.
Na gut, dann für die Ukraine.
Natürlich mache ich mir Sorgen um in 30 Jahren. Ne? Also in 30 Jahren ist es echt ein bisschen zu warm hier. Ja.
Hatten wir Janine
Alice
Schöne?
Und Biele.
Alice und Biele hatten wir auf jeden Fall schon.
Okay.
Die Frage ist, ob wir Janine Schöne schon hatten.
Janine Schöne.
Lucy ist weiterhin sehr dankbar für die Wochendämmerung, wundert sich wie jedes Jahr, wie früh es eigentlich dunkel werden kann und streut mal wieder Werbung für den Lila-Podcast ein.
Timo Altfelde.
Thomas D.
Der Oberemmenbach ist ein typisch Frittentaler Graben.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alexander Spakowski.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Roland Erk.
Konse Skibidi.
B.
Skibidi B.
Skibidi B. Hans Herbst.
Antje Hanuschka.
Dirk Schumann.
Mieto Balaschk. Was?
Das wieder los.
Vucovne Strovni.
Miriam Rita wieder Henker.
Jan
kann auch Russisch.
Jan Blendek. Ja, mit
Fabian
Miriam.
Lange.
Agnes Nöll.
Michael Reisler.
Stefan Zimmermann.
Daniel Griesel.
Sabine Repschläger.
Miriam Jenny und Stefan Herzog.
Ich glaube übrigens nicht, dass das Russisch war. Das war nur kyrillisch geschrieben. Frau.
Ich kann auch kyrillisch.
Rabe feiert wieder angezogen. Das ist gut. Den Internationalen Tag der menschlichen Solidarität.
Du kannst den Wissing aus der FDP rauskriegen, aber du kannst nicht aus dem Wissing die Verbrennerautoindustrie rauskriegen.
Pyramidenstein.
Dennis Lichtentäler.
Roland S.
Annette K.
Samuel Lipke.
Jule Krohn.
Robert Ferst.
Björn Borner.
Michael Ott.
Christopher Kluwe.
Tim Christan.
Klaus Breyer.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner kommt NSFW 2025 für eine Folge zurück.
Soll ich darauf antworten?
Weiß nicht. Willst du?
Vermutlich nicht. Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Jetzt mal ernsthaft, Leute. Das ehrt mich ja sehr, dass ihr euch vorstellen könnt, NSFW könnte wiederkommen. Wir leben in einer komplett anderen Zeit als jetzt. Die Sendungen, die es damals gab, würden heute so überhaupt nicht mehr möglich sein. Weder mit mir, noch mit Tim, noch mit den Umständen, unter denen wir die produzieren. Mit Umständen meine ich die Welt, wie sie sich uns darstellt. Ich habe die Befürchtung, und darum sträube ich mich auch ein wenig, überhaupt darüber nachzudenken, ich habe die Befürchtung, dass eine weitere Folge NSFW das Publikum ausschließlich enttäuschen wird können. Weil die alten Zeiten sind die alten Zeiten. Und vielleicht sollten sie da auch bleiben.
Das
war jetzt sehr ernst.
Für hätte ich auch. Ja.
Also das ist, ich schrei da nicht mehr Hitler rum. Wir packen keine Geschenke mehr aus. Die Memes, die wir erklärt haben und mit denen wir Spaß hatten, die finden ganz woanders statt heutzutage. All das, ich bin 10 Jahre älter geworden, Tim ist 10 Jahre älter geworden. Ich bin verheiratet und habe Kinder mittlerweile, also Stiefkinder. Das ist alles, das macht natürlich alles auch was mit der Persönlichkeit. Und das, ja, das, was ihr euch erhofft, würde es nicht geben. Und darum halte ich es eigentlich für sinnvoller, es gar nicht geben zu lassen. Wo war ich? Heike Rasmussen.
Jennifer und Norbert.
Anna und Hagen, Nulz und Salewski.
Alexandra Glück.
Jonas und Nathalie.
Habt ihr eigentlich Mila schon gegrüßt oder muss das der Wolfgang wieder machen?
Das muss der Wolfgang wieder machen. Melodikos Extra.
Lise grüßt die Katana.
Adrian Renner.
Danke für alle eure Podcasts. Vom Lieder-Podcast über Hopeful News zur Wochendämmerung und Vrind in seinen mannigfaltigen Ausprägungen. Ihr helft mir gerade durch die Dunkelheit. Liebe Grüße aus dem Landeshauptdorf Kiel und schöne Feiertage.
Norbert Renner.
Alice Duchenne.
Maike Ahrensen.
Sascha grüßt die Katana und freut sich auf Silvester.
Roland der Freshcuber schwelgt in Erinnerungen. Es war so schön in Ottawa, wo dieser süße Otter war.
Nur die FDP führt eine Feldschlacht mit einem Torpedo und nur die FDP wundert sich dann, dass sie verliert.
Kann man übrigens, also es passiert heutzutage nur noch recht selten, dass Leute auf die Verdienste der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg und so, das war ja eine super Armee und das ist ganz toll und die, was es da so für Erzählungen gibt, kannst du einfach nur sagen, Entschuldige, meinst du genau die Wehrmacht, die in Sommeruniformen nach Russland einmarschiert ist?
Mhm.
dann gucken die meistens ein bisschen doof. Luisa Weyers.
If you put your hand in the crack and you won't get it back, it's a mori.
Felix, der sich jede Woche aufs Neue auf 42 Minuten die Antwort auf das Leben, das Universum und den ganzen Rest freut.
Kamikaze.
Setting fire to our insides for fun to distract our hearts from ever missing them.
Linda und Stefan unterstützen die Wochendämmerung, weil guter Journalismus nicht umsonst ist. Danke an Kader und Heugi, macht bitte weiter so.
Sven Böing.
Micha K.
Axel Philipsenburg gibt Christoph und Clemens die Schuld, dass er hier ist.
Hallo Axel. Janet Lechner.
Und Bianca Hamann.
Vielen herzlichen Dank.
Vielen, vielen Dank für die Sicherung meines Lebensunterhaltes auch in diesem Jahr.
Und das war die Wochendämmerung vom 20. Dezember 2024. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.